Die Botschaft, das ausgewiesene Meisterwerk Gottes, wurde am 5.12.1964 im Ramada Inn in Yuma, Arizona gepredigt. Übersetzer ist Bruder Herbert Asmis. Vielen Dank, mein Bruder. Billy wollte, dass ich Bescheid sage, dass dieses nach 3 Monaten das erste Mal ist, dass ich wieder hinter dem Pult stehe. Ich erinnere mich daran, wie ich ihn das erste Mal Zeugnis geben ließ. Er sagte, ich habe ganz schön Angst davor. Und das habe ich auch. Ich bin seit etwa 35 Jahren im Predigtdienst. Dieses Mal war es die längste Zeit, dass ich von dem Pult weggeblieben bin, seit ich im Predigtdienst tätig bin. Ich brauchte ein wenig Ruhe. Deshalb sind Bruder Mosley, einige der Brüder und ich hier auf einen kurzen Jagdausflug gewesen. Jetzt haben wir uns wieder gut erholt. Dieses ist seit dem 1. September meine erste Versammlung. Das bedeutet schon etwas. Ein Predigtdienst sollte eigentlich immer fortwährend weitergeführt werden. Ich habe Sie gerade darum gebeten, diesen Ventilator abzuschalten und dass Sie sich darum kümmern sollten, ihn auszuschalten. Ich weiß, dass man einen sonst nur schwer verstehen kann. Und ich weiß, dass es auch schwierig ist, wenn jemand sein Zeugnis gibt. Es war sehr schwer für mich, Sie zu verstehen. Könnt ihr jetzt alle gut hören? Gut, ich weiß, dass ich nah genug am Mikrofon stehen muss, bis Sie das in Ordnung gebracht haben. Dies ist ein ganz großes Vorrecht für mich. Ich danke auf jeden Fall dem Vorsitzenden und der Gruppe der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums hier in Yuma und auch allen Predigern hier. Diese feinen Sänger, die vor ein paar Augenblicken hier oben standen, würde ich gerne in der Versammlung hören. Das war wirklich sehr schön. Ich habe mich gefragt, ob Johannes mich gesehen hat, als sie gesungen haben. Ich hoffe es. Ich habe gehört, dass ihr hier gerade eine Erweckung abhaltet. Der Herr segne euch reichlich, Brüder und Schwestern, während ihr dafür arbeitet. Und auch alle meine Freunde von Phoenix, von den anderen Orten und von Kalifornien. Ich möchte noch etwas über die Gruppe der christlichen Geschäftsleute sagen. Als ich zu den Pfingstlern gekommen bin, hatte ich bereits ein Pfingsterlebnis, ohne zu wissen, dass es eine Pfingstgemeinde gibt. Ich war zu der Zeit ein Baptistenmissionar. Ich hatte die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen und stellte fest, dass es dort draußen auch Menschen gab, welche dieselbe Sache glaubten, die ich empfangen hatte. Sie haben es 40 Jahre früher erhalten, als ich es bekommen habe. Deshalb war ich genauso einer wie Paulus, der sagte, dass er zur Unzeit geboren wurde. Ich sage das nicht, um mich mit ihm zu vergleichen. Meine Glaubensgeschwister schienen zu denken, dass ich etwas über das Ziel hinausgeschossen bin. Aber ich wusste, dass ich etwas empfangen hatte. Mein Erlebnis war ganz genauso, wie sie es dort hatten. Auf diese Weise mag ich das. Als ich in ihre Mitte kam, brach es mir fast das Herz, als ich feststellte, dass sie genauso in verschiedene Denominationen aufgespalten waren, wie meine Baptistengemeinde auch. Ich dachte, dass es nur eine Gruppe gibt, die sich Pfingstler nennt und weiter keine. Aber ich stellte fest, dass es verschiedene Denominationen von ihnen gab. Nun, sie sind alle sehr gut. Ich kenne ein paar der feinsten Männer, denen ich jemals in meinem Leben in diesen Gruppen begegnet bin. Aber natürlich war das in den verschiedenen Denominationen. Mein Gedanke darüber war, dass wir in unserem Herzen eins mit Christus sein sollten. Ich habe mich nie irgendeiner bestimmten Denomination von ihnen angeschlossen. Ich stand einfach zwischen ihnen und versuchte, beide Hände auszustrecken, allen die Hände zu reichen und zu sagen, wir sind Brüder. Wir mögen Kleinigkeiten verschieden sehen, aber trotz diesem allem sind wir immer noch Brüder, weil wir aus demselben Geist geboren wurden. Wir sind die Familie Gottes. Bei den christlichen Geschäftsleuten, den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, bei dieser Gruppe war ich bei den ersten Versammlungen mit Bruder Shakirian dabei. Ich kannte ihn, bevor es die Organisation gab oder bevor die Organisation ins Leben gerufen wurde. Ich dachte, dass es eine großartige Sache wäre und es war eine offene Tür für mich, um international mit diesen Geschäftsleuten des vollen Evangeliums unterwegs sein zu können. Manchmal kommt man mit einer Gruppe von Predigern zusammen, die einen kleinen Vorbehalt gegen eine andere Gruppe hat, weil jemand irgendetwas gesagt hat. Das kommt nicht überall vor, aber in manchen Gegenden gibt es das. Manchmal ist es so, dass eine Gemeinde die Sache unterstützt und die andere nichts damit zu tun haben will. Aber bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums habe ich immer eine offene Tür gehabt. Wenn sie dazu kamen, habe ich alle meine Glaubensgeschwister zusammengekommen und wir konnten Gemeinschaft haben. Vielleicht hatten zwei Pastoren Gefühle gegeneinander oder so etwas, aber dieses ist eine gewaltige offene Tür gewesen. Ich bin jetzt schon international für sie unterwegs gewesen und habe in ihren Gruppen gesprochen. Yuma ist keine sehr große Stadt, obwohl ich denke, dass sie größer ist als Jeffersonville in Indiana. Aber ich bin eurem Vorsitzenden und auch etlichen anderen aus eurer Gruppe schon begegnet. Ich denke, dass ihr hier eine wunderbare Möglichkeit habt. Heute Abend habe ich einfach darüber nachgedacht, während ich hier saß und die Menschen angeschaut habe. Wisst ihr, sehr bald werden wir dieses Vorrecht nicht mehr haben. Der Weltkirchenrat wird sich uns sehr bald einverleiben. Ich vermute, dass die meisten aus meiner Versammlung heute Abend aus Pfingstern und Baptisten bestehen und aus der Gemeinde Gottes und aus denen, die außerhalb dieses Weltkirchenrates stehen. Das sind genau die, auf welche sie sich konzentrieren. Und das ist genau das, wovon die Bibel spricht. Wir sind davor gewarnt worden. Lasst uns deshalb einen deutlichen Stand einnehmen. So wurde auch heute Abend in dem Liedtext davon gesprochen, wie nah das Kommen des Herrn ist. Es könnte näher sein, als wir denken. Wenn wir in dieser Art von Gemeinschaft zusammenkommen, dann denke ich, dass es etwas bei uns bewirkt, das uns näher zueinander bringt. Während wir näher zueinander finden, kommen wir auch näher zu Gott. Denn Jesus sagte, insofern ihr es einem der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Ich denke, irgendwo hier drin ist mein kleiner Junge Josef. Billy sehe ich hier sitzen, meine zwei Töchter sitzen dort hinten und meine Ehefrau. Nun, wenn irgendjemand etwas richtig Nettes tun wollte, dann würde ich es viel lieber sehen, dass man es für meine Kinder tut, als für mich. Auf diese Weise fühle ich als Elternteil und er ist die Quelle der Elternschaft. Ich denke, das ist die Weise, wie Gott fühlt. So wie wir einander dienen, so dienen wir ihm. Auf diese Weise dienen wir Gott. Wenn wir wissen, dass dieses die Wahrheit ist, dann denke ich, dass jedes Mal, wenn diese Gruppe sich trifft, diese zwischen den Glaubensrichtungen steht. Es gibt tatsächlich keine bestimmte Lehre, welche die Geschäftsleute des vollen Evangeliums vertreten. Sie stehen einfach für das volle Evangelium ein. Wenn ein Mensch nicht damit übereinstimmt, dann ist das völlig in Ordnung. Es ist in Ordnung. Wir haben trotzdem Gemeinschaft miteinander. Deshalb denke ich, dass es, wenn ich in dieser Stadt leben würde und sich diese Gruppe trifft, dann glaube ich, dass ich dorthin kommen würde, wenn es mir irgendwie möglich wäre. Ich würde jeden mitbringen, den ich nur erreichen kann. Das ist wahr, denn es ist eine Sache, die uns miteinander stärkt. Ich lebe in Tucson und spreche andauernd und regelmäßig in dieser Gruppe und auch in Phoenix, seitdem ich nach Arizona umgezogen bin. Ich bin jedes Mal in Phoenix, wenn ich die Möglichkeit habe, wegzukommen und nach Phoenix zu fahren. Ich versuche immer, jemanden mitzubringen, jemanden einzuladen, um andere Prediger dorthin zu bringen. Manchmal heißt es, nun gut, Bruder Branham, verstehst du, wir wollen das nicht. Ich antworte dann, es macht mir nichts aus, was du, begleite mich doch einfach, begleite mich als ein Freund. Lass sie einfach nur mal eine Weile dort sein. Das ist alles, was du brauchst. Sie werden feststellen, dass jedes Menschenherz nach Gemeinschaft hungert. Wir sollten es auf diese Weise tun. Es ist ein gewaltiges Zeichen der Endzeit. Möge Gott diese Gruppe segnen. Möge sie existieren, bis der Herr Jesus kommt, um uns in die Herrlichkeit hinaufzunehmen. Das ist mein Gebet. Ich erinnere mich an meine erste Reise durch Yuma. Ich war in einem Ford T-Model unterwegs, welches etwa 50 Stundenkilometer schaffte. Als ich heute hierher fuhr, dachte ich daran. Ich bin der Marke Ford immer treu geblieben. Ich fahre immer noch ein und besaß auch keinen anderen. Nun, ich verkaufe keine Ford-Autos. Nun, das soll jetzt keine Werbung dafür sein, versteht ihr? Aber ich erinnere mich daran, dass Ford, viele von euch Brüder in meinem Alter erinnern sich an das alte T-Model. Das war 1927. Man wusste ganz genau hinschauen, denn sonst hätte man Yuma gar nicht auf der Durchfahrt gefunden. Es war sehr klein und ihr seid gewiss ganz schön gewachsen. Aber wie ich dieses 50 Stundenkilometer geschafft habe, das ging folgendermaßen. Es fuhr 25 Stundenkilometer vorwärts und 25 Stundenkilometer rückwärts. Deshalb ergab das zusammengenommen 50 Stundenkilometer. Mit all meinem Ruckeln und so weiter. Die Stadt Yuma ist groß geworden. Wir haben diese herrliche Gemeinde und wir kämpfen für diesen wunderbaren Glauben. Dankeschön, Bruder, wer immer es gemacht hat. Jemand überreicht Bruder Branham etwas, der Herausgeber. Das ist auch gewachsen und wir sind dafür dankbar. Der Herr segne euch alle. Wenn ihr in der Nähe seid, dann hoffen wir, dass ihr zu irgendeiner dieser Versammlungen kommt. Ich werde nächsten Sonntag in der Gruppe von Phoenix sprechen. Am darauffolgenden Sonntag in Flagstaff. An dem darauffolgenden Montag, dem 21. ist ein Festessen in Tucson. Ihr seid alle eingeladen. So der Herr will und soweit ich weiß, werde ich im Tanzsaal im Westward Ho Hotel sprechen. An welchem Abend beginnt es? Jemand sagt, das ist am Sonntagnachmittag, dem 17., der Übersetzer. Sonntagnachmittag, den 17., es ist nur ein kurzer evangelistischer Gottesdienst. Ich hoffe, dass diese Sänger um diese Zeit herum dort sind, um uns zu helfen. Wir werden dann bis zum Mittwoch dort sein. Ich glaube, es ist am Sonntagnachmittag. Wir machen das so, weil wir dann nicht mit irgendeinem Programm der Gemeinden ins Gehege kommen. Dann am Montag, dem Dienstag und am Mittwoch sind wir im Ramada Inn. Danach am Donnerstag beginnen wir im Westward Ho. Stimmt das? Ein Bruder sagt, Westward Ho am Sonntag, Montag und Dienstag. Danach fahren wir zum Ramada Inn am Mittwoch und bleiben bis zur Versammlung dort. Der Übersetzer. Dann ist die Versammlung in Ramada Inn vorbei. Deshalb freuen wir uns, wenn wir euch dort begrüßen dürfen. Bevor wir uns nun diesem Buch zuwenden, möchten wir unsere Häupter gerade einen Augenblick beugen, um mit dem Autor zu sprechen. Jetzt haben wir unsere Häupter zu dem Staub gebeugt, aus dem Gott uns genommen hat. Wenn Jesus verzieht, dann müssen wir eines Tages dahin zurückkehren. Seit ich wieder hier bin, habe ich eine Nachricht aus dem Osten bekommen, dass eine kleine Dame, die ich kenne, es ist das kleine Mädchen mit dem Namen Edith Wright, sie ist heute Nachmittag um 3 Uhr gestorben, um Gott zu begegnen. Wir müssen wieder zurückfahren. Wenn hier irgendjemand ist, der möchte, dass für ihn gebetet wird, dann soll er einfach seine Hand zu Gott erheben. Gott segne dich. Himmlischer Vater, wir haben uns so sehr an dieser netten Gemeinschaft und an dem Singen erfreut. Oh, wie es doch mein Herz so erfreut hat, als ich dieses Lied gehört habe, hat Johannes mich gesehen. Vater, ich vertraue darauf, dass wir alle dort sein werden, jeder Einzelne von uns. Wir haben uns jetzt zum Staub hingebeugt. Wir beten darum, dass du unsere Danksagung entgegennimmst, unsere Reue und unser Gebet füreinander. Jetzt wenden wir uns deinem Wort zu, dem heiligen Teil der Versammlung, der heiliger zu sein scheint als alles andere, weil wir wissen, dass wir uns jetzt mit deinem Volk befassen, um sie zu einer Wahrheit zu führen, zu Christus und dem Wort, welches Christus ist. Wir beten darum, dass du uns das Wort öffnen wirst. Wir sind so unzureichend, Herr, aber du bist allmächtig. Deshalb beten wir darum, dass du unsere schwachen Bemühungen segnest. Mögen wir heute Abend uns und unsere Stellung in dem Wort Gottes finden. Gewähre es, Vater, wir geben dir den Lobpreis dafür, denn wir bitten es in dem Namen von Jesus. Amen. Es ist wirklich schön, hier zu sein. Ich habe ein paar Notizen, von denen ich dachte, dass ich mich für ein paar Minuten darauf beziehen werde. Ich denke nicht, dass wir diese Halle heute Abend zu lange in Beschlag nehmen dürfen. Wisst ihr, ich bin ja mehr oder weniger unter Pfingstlern. Ich bin etwas langatmig. Ich kann mich daran erinnern, vielleicht habe ich es euch schon erzählt, als ich das erste Mal einen Pfingstprediger getroffen habe, das war Prediger Robert Daugherty aus St. Louis. Ich bezweifle, dass ihn irgendjemand von euch kennt. In dem Buch habt ihr das Zeugnis von seinem kleinen Mädchen gesehen. Sie wurde von der Huntington-Krankheit geheilt. Sie war zuvor aufgegeben worden. So habe ich damals die ersten Pfingstler getroffen. Ich fuhr hin, um ihn predigen zu hören. Er konnte mächtig predigen. Er ließ sich durch nichts aufhalten. Er predigte, bis ihm die Puste ausging und er blau im Gesicht wurde. Seine Knie schlugen aneinander und er fiel fast zu Boden. Dann holte er wieder Luft und man konnte ihn beinahe noch dort unten am Ende der Stadt hören, wenn er predigte. Ich dachte, du meine Güte, ich kann nicht einmal so schnell denken. Ich muss mir immer genügend Zeit nehmen. Ich bin irgendwie langsam und ich werde auch schon alt, wisst ihr? Ich bin einfach sehr langsam und deshalb hoffe ich, dass ihr es ein paar Minuten mit mir aushaltet. Eine Sache ist auf jeden Fall sicher, von der ich weiß, dass sie nicht versagen kann, und das ist sein Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nie vergehen. Wenn ihr eure Bibel habt, dann lasst uns diese jetzt aufschlagen und daraus lesen. Jesaja Kapitel 53. Ich möchte gerne davon lesen, um daraus einen Text zu nehmen, den wir eine Weile betrachten. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm Gottes offenbar geworden? Und er ist wie ein Reis vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Ansehen, dass wir seiner begehrt hätten. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns ein jeder auf seinem Weg und Gott hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, gleich dem Lamme, welches zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf, er ist hinweggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Und wer wird sein Geschlecht aussprechen? Denn er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man hat sein Grab bei Gesetzlosen bestimmt, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch Gott gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Gottes wird in seiner Hand gedeihen. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Ich möchte daraus nur einen kurzen Predigttext machen. Ich möchte gerne das folgende Thema dazu verwenden: das ausgewiesene Meisterstück Gottes. Nun, dieses ist ein ganz schön langer Text zum Lesen, um daraus ein Meisterstück zu nehmen. Aber wenn wir das betrachten, dann würden wir denken, dass es alles andere als ein Meisterstück ist, weil es heißt, dass wir unsere Gesichter vor ihm verborgen haben und es keine Schönheit gab, dass wir seiner begehrt hätten. Sehr oft ist es so, dass Gott nichts damit zu tun haben will, was wir als ein Meisterstück bezeichnen, weil die Weisheit der Menschen Torheit für Gott ist. Aber die Torheit Gottes ist viel weiser als die ganze Weisheit der Menschen. Wir sehen hier, dass Gott uns ein Bild über etwas gibt. Ich möchte gerne versuchen, uns dieses Bild vor Augen zu malen. Ich erkenne, dass es vielleicht das letzte Mal sein könnte, dass einige von uns einander begegnen. Wir mögen uns einander nie wieder begegnen, so wie wir es jetzt sind. wenn wir uns deswegen aus dieser Absicht heraus versammelt haben und nicht um gesehen oder gehört zu werden. Aber wir haben eine wunderbare Gemeinschaft miteinander gehabt, als wir heute Abend dieses wunderbare Essen am Tisch serviert bekamen und unsere natürlichen Leiber genährt haben. Jetzt möchten wir gerne, dass Gott unsere Seelen mit seinem verborgenen Manna füllt. Es war nur diesen Priestern erlaubt, die in das Allerheiligste eingingen, von dieser Speise zu essen. Wir haben heute Abend unser Steak genossen. Ich glaube nicht, dass ich jemals an allen Orten, wo ich Versammlungen abgehalten habe und es so ein Festessen wie heute Abend gab, so ein gutes Steak gehabt habe, wie es heute Abend serviert wurde. Ihr seht, dass wir Sachen essen müssen. Es musste etwas sterben, wenn wir leben wollen. So können wir uns an dieser Zeit der Gemeinschaft erfreuen und auch unser Leben erhalten. Ich unterhielt mich vor kurzem mit einem Mann, der ein Vegetarier war. Er sagte zu mir, nun, ich stimme nicht mit dir überein. Er überreichte mir einen Brief und wollte sich persönlich mit mir treffen. Er sagte, Bruder Branham, ich habe dich immer als einen heiligen Mann betrachtet. Aber als ich hörte, dass du zum Frühstück Speck und Eier isst, hat mich das fix und fertig gemacht. Nun gut, ich würde das nicht auf diese Weise als Stolperstein betrachten. Das ist seine Ansicht, das, was er glaubt. Aber ich sagte, gut, mein Herr, wenn ich nichts esse, dann kann ich nicht leben. Er erwiderte, aber siehst du, du musstest Schweinefleisch essen und ein Huhn töten. Ich antwortete, mein Herr, wir können uns nur durch tote Substanz ernähren. Mich kümmert es nicht, was du isst. Du isst Gemüse, du isst Brot und der Weizen starb. Wenn du Mais isst, dann ist der Mais gestorben. Wenn du Bohnen isst, dann sind die Bohnen gestorben. Egal, was du isst, man kann nur körperlich leben, weil etwas gestorben ist, damit du leben kannst, egal, was du tust. Sogar, wenn du Milch trinkst mit den Bakterien, egal was, man kann nur durch tote Substanz leben. Es beweist nur, wenn wir dieses natürliche Leben auf diese Weise leben müssen und es nur durch tote Substanz tun können, dass etwas sterben musste, damit wir ewig leben können. Das war Jesus Christus, den Gott als Lösegeld für uns gegeben hat. Als ich zum ersten Mal den Pfingstern begegnete, fuhr ich nach Kalifornien, den Nachbarstaat von hier, auf der anderen Seite des Flusses. Ich war in Los Angeles. Ich habe nicht in der Zeit von dieser berühmten Frauenpredigerin Frau Amy Semple McPherson gelebt. Ich bin ihrem Sohn Rolf begegnet, ein feiner christlicher Ehemann und auch seiner Frau und seiner Familie. Sie sind ganz gewiss sehr liebe Menschen und auch Dr. Keyford und viele von den Mitarbeitern im Angelus-Tempel. Ich habe zum Pfingstjubiläum gepredigt. Es war das Jubiläum von 50 Jahren. Es war ein paar Jahre und wir hatten gewiss eine wunderbare Zeit. Deshalb ging ich in Respekt vor dieser Frau, die so ein Beispiel hinterlassen hat, indem sie versucht hat, ihr Bestes zu geben, um das zum Ausdruck zu bringen, was in ihrem Herzen war. In Ehrerbietung vor ihr zu ihrem Grab dort oben in Forest Lane. Ich stand dort, hatte meinen Hut abgenommen, beugte mein Haupt und dankte Gott für das edelmütige Leben dieser kleinen Magd. Danach wurde ich von einer Gruppe, die bei mir war, eine Gruppe von Predigern gefragt, ob ich eine Tour durch den ganzen Park Forest Lawn machen möchte. Dort drin in der Totenhalle oder wie immer ihr das nennen möchtet, betrachtete ich verschiedene Zeichnungen. Ich sah das Abendmahl des Herrn und blieb stehen. Viele von euch haben das mit angesehen, wenn sie die Lichter darauf scheinen lassen auf das letzte Abendmahl. Ihr habt die Geschichte davon gehört. Aber eines der außergewöhnlichsten Sachen, die ich dort sah, war bei der Eingangstür. Ich glaube, es war auf der Ostseite. Dort war eine Statue von Moses aufgestellt. Das war die Krönungsarbeit des Lebens von Michelangelo. Ich glaube, so hieß der Bildhauer. Ich könnte mich auch bei dem Mann irren, aber ich glaube, das stimmt. Michelangelo, der große Bildhauer, der dieses Bild von Moses geformt hat. Während uns dieses von dem Führer erklärt wurde, der uns hindurchführte, erzählte er, dass dieses eines der gewaltigsten Meisterwerke war, die Michelangelo je gestaltet hatte. Er erzählte, dass es ihm sehr viel Zeit seines Lebens gekostet hätte, dass es eine schwere Arbeit war. Dann fiel mir etwas auf. Ich glaube, es war an dem rechten Knie. Die Statue sah vollkommen aus und glatt. Moses hatte die Gesetzestafeln in seiner Hand und hatte einen langen Bart. Natürlich war das nur die geistige Vorstellung von Michelangelo, wie Mose ausgesehen haben könnte. Vielleicht hat er nie ein Bild gesehen, aber in seinen eigenen Gedanken zeichnete er das, von dem er dachte, wie Mose ausgesehen haben könnte. Die Geschichte wird so erzählt, sobald er die Statue fertiggestellt, sie poliert und vollkommen gefertigt hatte, stellte er sich nach hinten, um seine Arbeit zu begutachten. Er wurde so inspiriert, dass sie schließlich so aussah. Genau das, was er in seinen Gedanken hatte, das hatte er jetzt mit seiner Hand fertiggestellt. Sie sah genauso aus, wie er sie sich vorgestellt hatte. Er hatte die ganzen Jahre darauf gewartet. Jetzt war er durch die Inspiration so weggetreten, dass er sie auf das Knie schlug und ausrief, sprich, dort gibt es eine gebrochene Stelle am Bein oder am Knie von Moses, wo Michelangelo mit seinem Hammer zugeschlagen hatte, weil er so inspiriert war. Seht ihr, von Anfang an hatte er eine Vorstellung in seinem Inneren. Er hatte ein geistiges Bild von dem vor Augen, wie er sich dachte, dass Mose ausgesehen haben könnte. Als er das jetzt vor sich wiedergespiegelt sah, genau die Sache, die er in seinen Gedanken gehabt hatte, von dem er dachte, wie Moses ausgesehen haben könnte, diese Vorstellung hatte er die ganzen Jahre und Jahre über mit sich herumgetragen. Er hatte dieses riesige Stück Granit genommen und hier und dort ein Stück herausgeschlagen und es vorher angezeichnet, weil es vollkommen werden sollte. Als es dann vollkommen vor ihm stand, sah er die Widerspiegelung von dem, was in seinen Gedanken war. Deshalb hatte es ihn so inspiriert, dass er das Bildnis schlug und ausrief, sprich! Die ganzen Jahre seiner Arbeit hatten sich bezahlt gemacht. Sein großes Werk war vollendet. Nun, wir haben das angeschaut. Ich wurde dadurch so inspiriert, weil ich wirklich über diese Stelle an dem Bein nachdachte. Denn dadurch wurde es für mich zu einem Meisterwerk. Wenn es nur irgendein Bild gewesen wäre oder etwas von Moses, irgendeine Figur, von der irgendein Mann eine Vorstellung hatte. Aber der Mann, der diese Arbeit verrichtete, war so sehr zufrieden damit, dass er es schlug. Und dieser Makel daran machte es für mich zu einem Meisterstück, weil es das vollkommen widerspiegelte, wie er sich vorgestellt hatte, wie Mose ausgesehen haben könnte. Oh, ich stand dort und ich musste ein paar Minuten zur Seite treten, um darüber nachzudenken, was das für ihn bedeutet haben muss und was es zu der Zeit für mich bedeutet hat. Dann kam mir dieses in meine Gedanken, worüber ich jetzt mit euch sprechen möchte. Lasst uns jetzt von unseren Gedanken an Michelangelo weggehen zu dem großen Bildhauer, dem allmächtigen Gott, der im Anfang da war, bevor es einen Tag oder einen Tagesanbruch gab, bevor es ein Atom oder ein Molekül gab. Gott hatte den Menschen in seinen Gedanken, wie ein Mensch aussehen, wie er sein sollte, wie er handeln sollte. Er wollte, dass dieser Mensch ein Teil von ihm ist und deshalb schuf er den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er den Menschen. Oh, als Gott im Anfang dieses Meisterwerk schuf, war es etwas, das seine Gedanken widerspiegelte. Denkt daran, dass es nur eine Form des ewigen Lebens gibt. Sogar unsere Namen und unsere Gedanken waren bei Gott, bevor der Grund der Welt gelegt wurde. Denn schon jetzt besitzen wir ewiges Leben und damit es so ist, müssen wir ein Teil Gottes sein. Deshalb müssen wir in seinen Gedanken gewesen sein, weil wir ewiges Leben haben und zu diesem Leben vorherbestimmt waren. Gemäß dem Buch der Offenbarung wurden unsere Namen vor Grundlegung der Welt in das Lammesbuch des Lebens hineingeschrieben. Nun, wenn Gott uns in seinen Gedanken hatte, dann haben wir ewiges Leben. Dann sprach er uns hervor und wir kamen in Existenz. Ein Wort ist nur ein sichtbar gewordener Gedanke. Gott hat uns schon am Anfang in seinen Gedanken gehabt. Nun, als er Adam schuf, den ersten Menschen, war dieser vollkommen. Er sah aus wie Gott. Gott, der große Heilige Geist, brütete über der Erde. Vielleicht kamen zuerst die Vögel hervor und die Tiere und die anderen Dinge und es kam immer mehr hervor in der Gestalt des einen, der brütete. Schlussendlich kam eine Gestalt hervor, die genauso aussah wie der eine, der brütete, Gott. Der Mensch wurde im Ebenbilde Gottes geschaffen. Er setzte ihn in diesen großen Garten Eden, genauso wie Michelangelo sein großartiges Lebenswerk platzierte und auch alle anderen großen Bildhauer. So setzt Gott sein Werk in den Garten Eden, schuf ihm eine Gehilfin. Es war so eine völlige Zufriedenheit für Gott, dass er danach ruhte. Es war einfach eine Ruhe da, seine Arbeit war beendet. Danach kommt die traurige Geschichte des Feindes. Passt jetzt auf, von dieser einen Sache möchte ich, dass ihr sie im Gedanken behaltet. Dass Gott diesem Mann einen Schutz gab, das gab er ihm. Er beschützte ihn innerhalb seines Wortes, weil er ihnen sagte, was sie durften und was sie nicht tun durften. Das ist dieselbe Grundlage, auf welcher wir heute stehen. Was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Egal wie gut wir sind, wie oft wir in die Gemeinde gehen oder sonstiges tun, wir müssen von neuem geboren werden. Versteht ihr? Das muss sein. Gott sagte Adam, was er tun durfte und was er nicht tun durfte. Er stellte ihn hinter sein Wort. Dann kam der Feind durch die Verführung herein und kroch durch die Mauern von Gottes Wort hindurch, weil die Tür für ihn offen stand. Er verunstaltete dieses Bildnis mit Sünde. Das ist eines der traurigsten Geschichten. Denk nur einmal daran, dass dem Menschen, der in dem Bilde seines Schöpfers erschaffen wurde, eine Mauer gegeben wurde, um dahinter stehen zu können und dass dieses Wort niemals versagen würde. Das ist die Hoffnung eines Christen. Es ist sein Schild, es ist seine Waffenrüstung. Hinter dem Wort zu stehen ist heutzutage für jeden Gläubigen seine Zuflucht. Nun, wir dürfen uns niemals davon entfernen. Wenn du das tust, dann öffnest du dem Feind die Tür. Wenn sie behaupten, oh gut, du kannst ein wenig von diesem tun und ein wenig von jenem. Gott möchte, dass du dich selbst von allem trennst, das als Sünde bezeichnet wird und völlig für ihn abgesondert bist, nur für ihn allein. Er hat eine Absicht in deinem Leben bei jedem Einzelnen. Niemand anderes auf dem Angesicht der Erde kann deinen Platz einnehmen. Gott hat etwas für dich und du bist auf die Weise geschaffen worden. Du wurdest zu einer Absicht so erschaffen. Gott ist souverän in seiner Arbeit. Bei uns würde jeder Einzelne die Sachen unterschiedlich handhaben. Wir sehen das im Tierreich. Wir stellen fest, dass es im Tierreich ein Tier gibt, das Gott als Lasttier geschaffen hat. Das Pferd, es muss arbeiten. Eine Kuh ist ein Opfertier, aber der Löwe und der Tiger durchstreifen den Wald, ohne zu arbeiten oder so etwas. Er schuf große, gewaltige Tiere wie ein Elefant und dann schuf er kleine Gesellen wie die Maus. Nun, wer will Gott sagen, was er tun soll und wie er es tun soll? Er tut es in seiner eigenen Weise. Er schuf die Berge, er hat die Wüsten erschaffen, er schuf die Meere, er hat die Ebenen erschaffen, er schuf den einen Baum aus hartem Holz und eine Palme und so weiter. Er tat das, er hat die Menschen unterschiedlich geschaffen, er gibt jedem von uns einen anderen Platz. Eine Palme kann niemals ein Nussbaum sein, ein Nussbaum kann niemals eine Palme sein. Niemand kann deinen Platz einnehmen und du solltest niemals versuchen, den Platz eines anderen einzunehmen, denn du bist eine Persönlichkeit für Gott und Gott hat eine Absicht mit dir. Er hat dich so geschaffen. Du fragst, warum hat er das gemacht? Er ist souverän. Er hat einen Grund dafür, dass es so ist. Aber wir stellen fest, dass wir alle durch das Wort beschützt werden. Im Himmel sehen wir die himmlischen Leiber. Die Bibel sagt, dass sich sogar ein Stern von dem anderen unterscheidet. Es gibt den Sirius, die verschiedenen anderen, Mars und Jupiter und all die verschiedenen anderen. Sie unterscheiden sich alle voneinander. Die Sonne unterscheidet sich vom Mond und der Mond von den Sternen. Es gibt Engel und davon gibt es Seraphine und Cherubime. Engel und die gewaltigen Engel in verschiedenen Rängen. Sogar in der neuen kommenden Welt bringen die Könige der Erde ihre Ehre in die Stadt. Wir werden immer gleich bleiben, weil Gott kein Sears and Rugby Harmony House ist. das größte Versandhaus der USA, der Übersetzer. Er ist ein Gott der Vielfältigkeit. Er erschafft den einen in der Weise und den anderen in jener Weise. Aber wir müssen ihm in der Weise dienen, wie er uns erschaffen hat, uns freuen und hinter seinem Wort stehen bleiben. Das ist die Weise, wie Gott es gemacht hat. Aber wir stellen fest, dass der Feind durch dieses Wort zur Schöpfung Gottes kam und sie verdarb. Das ist genau das, was er gerade jetzt tut. Er, der Feind, schleicht sich durch diese Schöpfung ein und versucht uns in den Weltkirchenrat hineinzubringen. Bei den Menschen kann nicht einmal einer mit dem anderen übereinstimmen. Wie sollten wir dann eine ganze Welt dazu bringen, mit einem Menschen übereinzustimmen? Sobald ihr dieses tut, wir haben schon einen, mit dem wir in Übereinstimmung bleiben sollen, und das ist Gott. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort bleibt Gott und wird immer Gott sein, weil Gott in dem Wort ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnt in der Person des Sohnes Gottes unter uns. Wir haben festgestellt, nachdem er diese gewaltige Verunstaltung gesehen hatte, wenn es du oder ich gewesen wären und wir unsere ganze Zeit und Mühe dafür aufgewendet hätten, dann hätten wir dieses Ding umgeschmissen und es einfach liegen gelassen, aber nicht Gott. Er ließ nicht zu, dass seine Arbeit ruiniert wird. Das ist die Liebe Gottes. Kein Wunder, dass der Dichter schrieb, wenn wir das Meer mit Tinte füllten und der Himmel Pergament wäre und jeder Halm auf Erden eine Feder und jeder Mensch von Beruf ein Schreiber, dann würde die Liebe Gottes aufzuschreiben den ganzen Ozean austrocknen. Selbst wenn die Bücher alles fassen könnten, würden sie sich von einem Himmel zum anderen erstrecken. Seht euch die Liebe Gottes an. Nachdem der Mensch gefallen war und dem Feind freiwillig die Tür geöffnet hatte und dieser hereinkam und ihn verdarb und ihm den Tod brachte, war Gott dennoch nicht willens, das aufzugeben. Er kam herab und fing noch einmal von vorne an. Er machte diesen Menschen noch einmal neu. Er schloss mit Adam einen Bund. Tue dieses und nicht jenes. Dieses und nicht jenes. Berühre dieses nicht, nimm es nicht und probiere es nicht. Aber wir stellten fest, als er wieder von neuem begann, dass er mit Abraham anfing. Bei Abraham fing er mit einem bedingungslosen Bund an. Nicht, wenn du das tust, ich habe es bereits getan. Ich habe dich gesegnet, dich und deine Nachkommen und so weiter nach dir. Es war ein bedingungsloser Bund. Er begann seine Arbeit wieder neu mit Abraham, und zwar mit seinem bedingungslosen Bund. Dann stellen wir fest, dass er es auf Abraham gründete und ihm den Bund ohne Bedingung und mit der Verheißung gab. Dann kam er zu den Patriarchen im Alten Testament, zu welchem wir uns als nächstes wenden, während wir das betrachten. Hier entfaltete er die Grundlage seiner Arbeit. Jetzt haben wir hier die vier Patriarchen: Abraham, Isaak, Jakob und Josef. Nun, Abraham stellte das Werk des Glaubens dar, weil Abraham Glauben hatte. Er besaß gewaltigen Glauben, weil er nicht durch Unglauben an die Verheißung Gottes zweifelte. Und das, obwohl wir sagen würden, dass alles hoffnungslos war und alles gegen ihn stand. Aber er hielt dennoch an Gott fest. Dann betrachten wir Isaak, welcher der geliebte Sohn war, der die Liebe darstellt, weil Abraham ein Sinnbild auf Gott war, als Isaak im ersten Buch Mose, Kapitel 22, geopfert werden sollte. Wir sehen, wie er das Holz auf den Hügel hinauftrug. Alles stellte Christus dar und versinnbildlichte ihn. Dann kam der wieder und wurde an seiner Stelle geopfert. Das waren jetzt der Glauben und die Liebe. Jakob bedeutet Verdränger und das ist ein Betrüger. Wir erkennen, dass das Leben von Jakob in Wirklichkeit die Gnade darstellte, weil es im Leben Jakobs immer die Gnade Gottes gewesen ist. Dann kam Josef. Es steht nichts gegen Josef. Er war derjenige, der vollkommen war. Der Prophet Gottes, der unter seinen Brüdern aufstand. Er wurde ohne Grund gehasst und wurde verkauft. Auf jede Weise versinnbildlichte sein Leben das Leben von Jesus Christus. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So wie Josef von seinen Brüdern gehasst und in die Grube geworfen wurde, er wurde für tot gehalten, dann wieder herausgeholt und zur rechten Hand des Pharao erhöht. Wenn er den Thron verließ, dann bliesen sie in die Posaune und jedes Knie musste sich vor Josef beugen. Wir stellen fest, dass Jesus für beinahe dieselbe Summe verkauft wurde wie Josef. Er wurde aus der Grube geholt und fuhr in den Himmel auf und sitzt zur rechten Hand Gottes. Wenn er von dem Platz aufsteht, dann erklingt die Posaune und jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird ihn bekennen. Vollkommenheit. Das waren Glaube, Liebe, Gnade und Vollkommenheit. Dann wurde der Leib von dieser großartigen Skulptur bearbeitet. Er bearbeitete den Leib durch die Propheten. Die Propheten taten die Arbeit am Leib. Dann kam schlussendlich der Kopf von diesem großartigen Leib, welcher Christus selbst war. Alle Propheten hatten ihn vorausgesagt. Die ganze Arbeit an dem Fundament hatte ihn vorausgesagt. Den ganzen Weg vom Garten Eden, von der Zeit an, wo er begonnen hatte und sprach, ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und den Nachkommen der Schlange. Wir stellen fest, dass er dort begonnen hatte und durch die Patriarchen bis zu den Propheten und auch danach noch weiter machte. Noch einmal sah er seine eigene Widerspiegelung, als ein Mann auf der Erde geboren wurde, der aus dem Schoß einer Frau hervorkam. Das war Gottes Meisterstück. Es war der Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Grund, warum er es war, ist, weil er vollkommen das Wort war. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. In ihm sehen wir jetzt die Widerspiegelung eines vollkommenen Meisterwerkes. Er war so vollkommen wie Gott, dass er schließlich sagte, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Wenn ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt den Werken, denn sie bezeugen euch, wer ich bin. Ich mag das. Versteht ihr? Er sprach, wenn ihr mir nicht glaubt. Sie antworteten, du bist ein Mensch und machst dich selbst Gott gleich. Er sprach, wenn ihr mir nicht glauben könnt, dann glaubt den Werken, die ich tue. Wenn ich nicht die Werke tue von dem, der mich gesandt hat, dann braucht ihr mir nicht zu glauben. Genauso sollte jeder Christ heutzutage dasselbe Zeugnis haben. Wenn dieses im Wort Gottes verheißen ist und wenn unser Leben sich nicht dazu eignet und genau das trifft, was das Wort sagt, dann haben wir kein Recht, uns selbst Christen zu nennen, wenn wir nicht wiedergeboren sind. Jesus sprach in Markus Kapitel 16, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Versteht ihr? Nicht sie könnten, sondern sie sollten. Sie werden es glaubhaft tun. Sie werden folgen. Das war der Bildhauer, der uns geschaffen hat. Das ist die Gemeinde, die herausgehauen wurde. Das ist der Leib von Christus. Jetzt stellen wir fest, dass es ihn vollkommen widerspiegelte. Der Bildhauer hatte das Wort jetzt wieder in dem Meisterstück wiedergespiegelt und rief seinen Sohn, Gott, Immanuel. Denkt darüber nach, dass eine Person so sehr ausgeliefert sein kann, bis Gott sich selbst dort drinnen in diesem Leib kundtut. Er und Gott wurden eins. Ich und mein Vater sind eins. Mein Vater wohnt in mir. Ich tue das, was dem Vater wohlgefällt. Wie wäre das, wenn der Christ heutzutage so ein Zeugnis haben würde? Du würdest gerade hier auf der Straße in Yuma ein Meisterwerk sein. Wenn du da draußen hinter einem Waschzuber eine Waschfrau bist, würdest du trotzdem ein Meisterstück Gottes sein. Wenn du sagen kannst, ich tue immer das, was Gott gefällt. Die ganze Welt kann sehen, wie sich das Werk von Jesus Christus in dir widerspiegelt. Es wurde einmal erzählt, dass sie das Gold in alten Zeiten, bevor sie einen Schmelzofen besaßen, nahmen und es schlugen. Die Indianer taten das in der früheren Zeit, als Arizona noch in den Kinderschuhen steckte. Sie schlugen das Gold, bis derjenige, der es schlug, seine eigene Widerspiegelung in dem Gold sehen konnte. Sie schlugen den ganzen Schwefelkies, die Schlacke und den Dreck dort heraus, bis der Hämmerer seine eigene Widerspiegelung wie in einem Spiegel sehen konnte. Nun, das ist das, was das Evangelium tut. So viele Menschen wollen nicht herumgedreht und geschlagen werden. Gut, aber was die Gemeinde heute Abend benötigt, ist ein gutes, altertümliches Herausgeschlagenwerden der Welt und den Dingen der Welt durch den Heiligen Geist. Das ist es, was die Pfingstgemeinden heute Abend brauchen. Das ist es, was unsere Bewegungen heute Abend benötigen. Ein gutes, altertümliches herausgeschlagen werden, bis die ganze Welt aus uns herausgeschlagen wurde und Jesus Christus sich widerspiegelt. Lass mich heute Abend diese Handvoll Menschen hier drin nehmen, die völlig von Christus überzeugt sind und ihr Leben Christus geweiht haben. Ich kann mit dieser Handvoll mehr tun, oder vielmehr Gott kann mehr mit ihnen tun, mit dieser Handvoll Menschen, als du mit dem ganzen Weltkirchenrat für das Reich Gottes tun könntest. Ein Mensch, der sich völlig in seine Hand ausgeliefert hat, ist alles, was Gott braucht. Aber seht ihr, wir sind nicht willens, stillzuhalten und in diese und jene Seite schlagen zu lassen, um dieses und jenes herauszuschlagen. Diese Idee und jene Idee herauszuschlagen und zuzulassen, dass Jesus Christus in uns wieder gespiegelt wird. Wir sehen zu viele Filme, wir haben zu viele Fernseher. Wir haben zu viele andere weltliche Vergnügungen, sodass die Gemeinde ihren Geschmack bei den Menschen verloren hat. Es kommt daher, dass der Heilige Geist sich hinausbewegt und etwas anderes hereinkommt. Das stimmt, Freunde. Ich habe die Zeugnisse von den alten Pfingstern gehört, wie sie die ganze Nacht hindurch Gebetsversammlungen gehabt haben. Unsere Väter und Mütter beteten vor 40 oder 50 Jahren die ganze Nacht hindurch. Die Menschen auf der Straße hassten sie. Wir denken heutzutage, dass irgendetwas mit uns verkehrt ist, wenn uns nicht jedermann auf die Schulter klopft. Wehe euch, wenn alle Menschen gut von euch sprechen. Er war verworfen und abgelehnt von den Menschen und wir sind in seinem Bildnis. Amen. Was wir heutzutage benötigen, ist etwas Echtes. Echte Gebetsversammlung und eine Reinigung, die den ganzen Weg vom Pult an bis zum Hausmeister geht, sodass das ganze Haus Gottes gereinigt und geschlagen wird. Sodass das Bild des Schlägers wiedergespiegelt und das Evangelium in der Kraft der Auferstehung von Christus gepredigt wird. Das stimmt. Dieses schwache soziale Evangelium, das wir verbreiten und dieses einem auf die Schulter klopfen und jenem einen zum Diakon machen und wieder einen anderen zum Vorsteher oder so etwas, das ist alles nur Politik. War das nicht genau das, was in Nizäa in Rom passierte? Wir wollen von diesem Zeug wegkommen. Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Pfingstler und sie alle, wir müssen aus dem herauskommen. Politik gehört nicht in die Gemeinde. Der Heilige Geist ist dazu da, die Gemeinde zu übernehmen und nicht eine politische Wahl, wer welchen Platz einnimmt. Gott hat in die Gemeinde gesetzt, einige zu Aposteln, einige zu Propheten, einige zu Lehrern, Evangelisten und Pastoren. Kein Mensch hat sie da hinein gewählt. Gott hat sie durch die Berufung, durch den Heiligen Geist dort hineingesetzt und Gebetsversammlung, das Händeauflegen und das Ausharren vor Gott. Aber heutzutage haben wir unsere Religion so vermenschlicht, bis sie selbst nur noch zur Politik geworden ist, die wir in allen unseren Denominationen zum Ausdruck bringen. Nicht einer kann deshalb auf den anderen zeigen, wir sind alle schuldig. In ihrer Mitte findet man ein paar echte Männer und echte Frauen. Aber das Problem, woran ich denke, ist, dass sich die echten Leute, die Glauben und die Kraft Gottes haben wollen, zu sehr in der Minderheit befinden. Es gibt zu viele, die nur durch eine menschliche Sache hereingekommen sind. Nun gut, dieser ist ein guter Mann, er ist ein netter Mensch. Wir haben gute Gemeinden, wir bauen gute Gemeinden, bessere Gemeinden als früher. Das stimmt alles, es spricht ja nichts dagegen. Ich sehe gerne, wie die Gemeinde Fortschritte macht. Aber Bruder, ich würde lieber sehen, wie sie in der Kraft des Herrn Fortschritte macht, als in den weltlichen Dingen Fortschritte zu machen. Kommt zum Evangelium zurück, kommt zur Kraft Gottes zurück, kommt zu Pfingsten zurück, so wie es im Ursprung gewesen ist. Aber seht ihr, wo das Problem liegt? Wir wollen nicht geschlagen werden. Du kannst etwas ansprechen, eine unmoralische Sache, welche die Gemeinde tut, oder über eine menschliche Sache sprechen und sie werden dich sofort ablehnen und dir die Tür verschließen. Du kannst nicht mehr zu ihnen kommen, weil sie eine Zusammenkunft hatten und dich ausgesperrt haben. Sie wollen dich nicht mehr haben. Sie behaupten, du bist verrückt, du hast deinen Verstand verloren. Aber solange es das so, spricht der Herr, ist, macht es mir nichts aus, was irgendjemand dazu sagt. Es benötigt die Kraft von Christus, um einen Menschen zu verändern. Es benötigt die Kraft von Christus, um einen Menschen zu bewahren. So wie Jesus es einmal sagte, betrachtet die Linien, und doch sage ich euch, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht so gekleidet war wie eine von diesen. Salomo war in all seiner Herrlichkeit ein prächtiger Anblick. Da gibt es keinen Zweifel. Der Welt erschien er großartig und ein großer Mann vor Gott, aber die Kleidung von Salomo hatte kein Leben in sich. Es war ein Stück Material, welches vielleicht von einem Schafrücken abgeschoren wurde. Aber die Lilie besaß Leben. Was wir heutzutage benötigen, ist das Leben von Christus in unserem Inneren. Das ist es, was reinigt und nicht das Äußere, wie ein umgedrehter Kragen oder ein Doktortitel in Psychologie oder so etwas. Es braucht die Kraft der Auferstehung von Christus, um uns zu dem zu machen, was wir sein sollten. Gott hat keinen anderen Plan, als den Heiligen Geist in der Gemeinde herrschen und regieren zu lassen. O Gott, er war so sehr im Bildnis Gottes, bis dass er und Gott eins wurden. Ich und der Vater sind eins. O du meine Güte, was war das für ein Leben? Gott lebte so sehr in ihm, dass sein ganzes Leben in Gott eingehüllt war. Kein Wunder, dass er ein Meisterwerk war. Satan kam zu ihm. Jedes Mal, wenn Gott dachte, dass er ein Meisterstück hätte, kam Satan herein. Er kam in Mose hinein und er brach die Gebote. Aber als er zu diesem Meisterstück kam, war dieses die eigene Wahl Gottes. Amen. Er hatte ihn vorherbestimmt. Er konnte überhaupt nichts ausrichten. Er blieb Gott treu. Gott betrachtete ihn und sah, dass er wie Mose 40 Tage in der Wüste versucht wurde. Natürlich versinnbildlichten alle diese Männer ihn. Das Gesetz wurde gebrochen, aber als er, Satan, kam, der große Versucher, und versuchte ihn zu versuchen, stellte er fest, dass er dort nicht Moses vorfand. Auf keinen Fall. Er traf auf 5000 Volt, die seine Schwingen versenkten, als er gegen diesen einen vorging. Er sprach, es steht geschrieben, seht ihr, Adam versagte, aber Jesus, der zweite Adam, dieses Meisterwerk, welches als Erlöser gekommen war, sprach, es steht geschrieben, dass der Mensch nicht allein vom Brot leben soll, sondern durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Dort hatte er ein Meisterwerk. Jawohl, er sagte auch noch etwas anderes. Er sprach, es steht außerdem geschrieben, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen sollst. Geh hinter mich, Satan. Dort stand ein Meisterstück. Was hat er getan? Er sagte nicht, ich werde es meiner Gemeinde erzählen. Ich werde die Vorsteher so und so handeln lassen. Der Bischof wird so und so handeln. Er sprach, es steht geschrieben. Dahinter hatte er seinen ersten Adam gestellt und er fiel und Satan verdarb es. Aber diesen einen konnte er nicht verderben, egal was er anstellte. Gott sprach, dies ist mein geliebter Sohn, höret ihn. Ich übergebe ihm alles, höret auf ihn. Sie waren eins, sie waren derselbe eine. Gott lebte in ihm und machte ihn zu Gott, Immanuel, auf Erden. Er war ein vollkommenes Lamm. Oh, das vollkommene Meisterwerk der Erlösung. Es gefiel Gott genauso, wie es bei Michelangelo war. Er war so inspiriert durch sein Leben. Ich habe hier ein paar Schriftstellen aufgeschrieben. Markus Kapitel 9, Vers 7, wenn ihr lesen möchtet. Das ist auf dem Verklärungsberg. Als er dort oben auf dem Verklärungsberg war, sehen wir, dass dort draußen Moses und Elia erschienen. Als nächstes wurde der Apostel Petrus so inspiriert, dass er sagte, lasst uns hier drei Hütten bauen. Wir werden aus dieser Sache drei Organisationen gründen. Wir werden drei Denominationen bauen. Eine für Mose, eine für Elia und eine für dich. Während er noch redete, kam eine Stimme aus dieser Wolke. Es hieß, dieses ist mein geliebter Sohn. Ich habe so viel Gefallen an ihm, dass ich ihn für euch schlagen werde. Höret auf ihn, er wird sprechen. Er wurde um unsere Übertretungen willen verwundet. Er wurde um unsere Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Er war ein Lamm, das Lamm Gottes, das vollkommene Opfer. Es hat nie jemanden gegeben wie ihn. Nie zuvor hat jemand so gelebt wie er. Er war das vollkommene Meisterstück, welches ganz genau mit dem Worte Gottes übereinstimmte. Im Anfang gab Gott sein Wort, ein Teil für diesen Abschnitt der Zeit und für jenen und für diesen Teil. Da sehen wir, wo Menschen heutzutage so verführt und verwirrt sind. Sie versuchen, auf etwas aufzubauen, das vor 40 oder 50 Jahren geschehen ist. Das war für jenes Zeitalter gegeben worden. Was hätte es Moses genützt, mit der Botschaft von Henoch hervorzukommen? Was hätte es Moses genützt, mit der Botschaft von Noah zu kommen? Was hätte es Jesus genützt, mit der Botschaft von Moses aufzutreten? Versteht ihr? Was hätte es gebracht, wenn Wesley mit der Botschaft von Luther aufgetreten wäre? Was hätte es bewirkt, wenn die Pfingstler mit der Botschaft von Wesley aufgetreten wären? Versteht ihr, was ich meine? Die Versammlung sagt, Amen, der Herausgeber. Es ist alles hier in der Bibel aufgeführt und wir müssen das Zeitalter und die Stunde erkennen und was für uns gilt. Da versagen wir heutzutage. Wir lesen alles möglich andere, anstatt die Bibel. Dieses ist die Zeit, in der wir leben. Dieses ist die Zeit, in die Gott uns hineingestellt hat. Lasst uns im Wort nachschauen. Auf diese Weise verpassten jene Pharisäer, Sadduzäer und Herodianer Jesus. Die verschiedenen Organisationen aus jener Zeit hatten es so festgelegt und so vollkommen ausgelegt, dass sie dachten, dass es keine andere Möglichkeit mehr gab. Aber als er kam, war er absolut, er war anders, als sie alle dachten. Er war ein kleiner, demütiger Mann, der in einer Krippe geboren und für ein uneheliches Kind gehalten wurde und alle möglichen Dinge. Aber dennoch kam er genau in Übereinstimmung mit der Schrift, wie diese es sagte. Sie waren so an das gewöhnt, was Moses sagte, und Mose redete von ihm. Er sprach, nun, wenn ihr Mose erkannt hättet, dann hättet ihr auch mich erkannt. Moses sprach von mir und sie konnten es immer noch nicht erkennen. Sie waren so in ihren Traditionen eingebunden, dass sie es nicht erkennen konnten. Aber seht ihr, er kam nicht, um ihre Organisation aus jener Zeit wiederzuspiegeln. Er kam nicht, um die sektiererische Religion wiederzuspiegeln. Er kam, um den Vater wiederzuspiegeln. Und der Vater war das Wort. Amen. Jetzt fühle ich mich wirklich religiös. Er kam, um das Wort des Vaters wiederzuspiegeln. Gott sagte, dass er da sein würde und da war er. Das vollkommene Meisterwerk von Gottes großartiger Schöpfung. O du meine Güte! Er war die vollkommene Widerspiegelung von ihm. Er spiegelte alles wider, wovon Gott gesprochen hatte. Er spiegelte das wider, was Adam über ihn gesagt hatte. Er spiegelte alles wider, was die Propheten gesprochen hatten und alles, was die Patriarchen gesagt hatten. In allem, was er sagte, war er die Erfüllung des Wortes. Alle Schattenbilder wurden in ihm erfüllt. Er wurde Jehova aus dem Neuen Testament. Er war Jehova aus dem Alten Testament. Das Wort, welches in der Feuersäule war, wurde sichtbar und wohnte unter uns. Jehova aus dem Alten Testament wurde Jesus aus dem Neuen Testament. Er war eine vollkommene Widerspiegelung Gottes. Oh, wenn die Gemeinde heutzutage doch nur diese erste Gemeinde widerspiegeln könnte, als der Heilige Geist am Tag von Pfingsten fiel, wenn der Christ heutzutage das nur widerspiegeln könnte. Wir sind eine gekreuzte Gruppe gegenüber dem, was sie gewesen sind. Ich bin heute hier durchgefahren. Als ich hier herunterfuhr, bemerkte ich eines dieser kleinen Restaurants oder eines von diesen kleinen Lokalen hier. Ich bemerkte, dass es dort eine Baumwollfarm gab und verschiedenes Grünfutter. Sie mussten dort Windmühlen aufstellen, um Wasser heraufzupumpen, damit alles wächst. Warum? Es gehört da nicht hin. Gewiss nicht, aber schaut euch den alten Kaktus an. Es könnte 5 Jahre lang nicht mehr regnen und er würde es überleben. Aber wenn du bei den anderen ein paar Tage vergisst zu wässern, dann sterben sie. Ihr seht, dass sie ursprünglich nicht vorhanden waren. So steht es auch mit uns. Wir müssen bemuttert werden und große Tiere in der Gemeinde werden und gestreichelt und dieses und jenes oder wieder anderes genannt werden. Nun, diese ersten Christen waren rau. Sie kümmerten sich nicht darin, ob ihnen auf den Rücken geklopft wurde. Sie spiegelten so sehr Jesus Christus wider, dass man von ihnen sagte, dass sie so betrachtet wurden. Sie waren unwissend und ungebildet. Sie gingen nicht auf die Hochschule und sie besaßen keinen Hochschulabschluss, aber man bemerkte, dass sie mit Jesus zusammen gewesen waren. Das ist es, was die Christen heutzutage benötigen, dass man bemerkt, dass ihr mit Jesus zusammen gewesen seid. Da ist etwas an dir, das anders ist. Ich weiß, dieses ist nicht Das ist eine Sache, die man nicht gerne hört, aber wir halten nicht danach Ausschau, beliebt zu werden. Christen halten nicht nach leichten Dingen Ausschau. Vor Jahren stand eine alte Schwester in meiner Gemeinde auf und sang folgendes Lied. Muss ich auf einem blumigen Bett der Unbeschwertheit in den Himmel getragen werden, während andere gekämpft haben, um den Preis zu gewinnen und durch blutige Meere gesegelt sind? Nein, ich muss kämpfen, wenn ich regieren will. Denke mal darüber nach, was du getan hättest, wenn du hier gewesen wärst und du zu seiner Zeit gelebt hättest, wo alles gegen Jesus Christus gewesen ist. Du lebst dort, mein Bruder und meine Schwester, das stimmt. Es ist immer noch das Wort. Sieh dir an, wie sie heutzutage darauf herumtrampeln. Schau dir an, wie sie versuchen, es mit der Welt zu organisieren und zu vereinigen und alles Mögliche. Tritt hervor, nimm deinen Stand für Jesus Christus und für sein Wort ein. Lass dich durch nichts aufhalten, bleibe dabei. So wie der alte Chinese von der Wäscherei. Sie kamen früher vor vielen Jahren nach Arizona und Kalifornien. Er konnte nicht ein Wort in Englisch schreiben. Er kannte es kaum. Du brachtest ihm deine Wäsche. Weißt du, was er dann tat? Er hatte kleine Papierzettel, auf denen nichts geschrieben stand. Er zerriss einfach dieses Stück Papier und gab dir die andere Hälfte. Wenn du zurückgekommen bist, musste dieses Stück Papier mit seinem Stück Papier übereinstimmen oder du bekamst deine Wäsche nicht zurück. Das ist wirklich viel besser. Du könntest einen Namen kopieren, aber damit konntest du ihn nicht überlisten, weil dieses Papier ganz genau mit seinem Stück Papier übereinstimmen musste. Auf diese Weise hat auch Gott seinen Bund geschlossen. Unser Erlebnis soll nicht mit einem Glaubensbekenntnis übereinstimmen, mit irgendeiner Lehre, irgendeiner Gemeindedenomination, sondern mit dem Wort Gottes, mit Jesus Christus übereinstimmen. Richtig. Wenn wir zu Christus kommen, dann nimmt Christus uns in Anspruch. Auf Golgatha zerriss er ihn in zwei Teile. Den einen Teil erhöhte er, um zu seiner rechten Hand zu sitzen, welches der Leib war. Er, der Geist, kam, wurde hierher zurückgeschickt, um eine Braut für ihn zu bereiten. Dasselbe Erlebnis, welches Christus hatte, müssen auch wir in uns haben. Er war so absolut vollkommen, dass er dem Bildhauer gefiel und es inspirierte ihn so sehr, dass er ihn auf Golgatha schlug. Oh, du meine Güte! Jetzt sehen wir ihn so, wie die Schrift es sagt, das Meisterwerk Gottes. Wir sehen ihn verwundet, geschlagen und von Gott heimgesucht. Da sehen wir das wahre Meisterwerk, so wie Michelangelo das Seinige schlug und es das war, was es. Wenn er einfach nur ein gutes Leben gelebt hätte, dann wäre er so wie irgendein anderer Mensch gewesen, die heutzutage ein menschliches Evangelium predigen und sagen, er war ein Prophet, aber er war mehr als ein Prophet, er war Gott, er war Immanuel. Das, was ihn jetzt wirklich zu einem Meisterstück für mich und für euch gemacht hat, ist, dass Gott ihn geschlagen hat. Er schlug ihn auf Golgatha. Wenn er nicht geschlagen worden wäre, egal wie viele Tote er auferweckt hat, wie großartig er gepredigt hat, wie großartig sein Leben gewesen ist, was sein Anspruch gewesen ist, dort wurde er bestätigt. Er gefiel Gott so sehr, bis dass er der einzige Mensch war, der jemals auf dem Angesicht der Erde stand, den Gott für alle anderen schlagen konnte. Dieser vollkommene eine wurde für die Unvollkommenen geschlagen. Die ganze Schöpfung, die durch Adam gefallen war, wurde durch Jesus Christus erlöst. Das Meisterstück Gottes hatte die Prüfung bestanden. Wie hat er das geschafft? Durch das Wort. Es steht geschrieben, dass der Mensch nicht durch Brot allein leben soll, sondern durch jedes Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. O christlicher Freund, ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an. Bleibe nicht mit irgendeiner kleinen Idee eines Glaubensbekenntnisses da hinten stehen oder mit irgendetwas, hinter dem du stehst. Ziehe die ganze Waffenrüstung Gottes an, wenn du in den Kampf ziehst gegen den Feind, so wie unser Herr es tat. Er zeigte, wie der schwächste Christ Satan mit dem Wort besiegen kann. Er besaß Kräfte und er hätte Satan auf jede Weise, wie er es nur gewollt hätte, schlagen können, aber er machte keinen Gebrauch davon. Er nahm einfach das Wort und besiegte ihn damit. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben, überall, es steht geschrieben. So besiegte er den Satan durch das Wort Gottes. Nun, das war ein vollkommenes Meisterwerk Gottes und Gott schlug es. Was für ein Beispiel war das? Was für eine bemerkenswerte Sache. Sprichst du über das Stück der Skulptur von Michelangelo da drüben, von Mose, der auf das Knie geschlagen wurde? Die Bibel sagt, dieser Mann wurde mehr als alle Menschen verunstaltet. Er wurde so verunstaltet, dass er nicht einmal mehr wie ein Menschensohn aussah. Er wurde geschlagen, er wurde zerschlagen, er war blutig, er war entblößt. Alles, was man nur anstellen konnte, er sah nur noch wie ein großer Klumpen von Blut und Knochen aus, der da entlang ging. Er sah nicht einmal mehr wie ein menschliches Wesen aus, während er wie betäubt nach Golgatha hinaufging. Gott schlug ihn für uns. Das ist es, was ihn zu einem vollkommenen Meisterwerk macht. Oh, wie sehr liebe ich ihn. Ich weiß, dass er dieses für mich getan hat. Ich weiß, dass er dieses für dich getan hat. Wie könnten wir das jemals nachmachen? Niemand kann das. Niemand ist würdig, das nachzumachen. Wir waren hier ohne Hoffnung. Wir waren ohne Gott. Wir hatten keine Möglichkeit der Erlösung. Jeder von uns ist geschlechtlich geboren und wir mussten den Preis bezahlen. Aber er kam, der vollkommene Eine, und er war so vollkommen und gefiel Gott so sehr, dass er ihn für dich und mich schlug. Seit beinahe 2000 Jahren hat Gott versucht, eine Braut als Meisterstück, eine herausgerufene Gemeinde für ihn herauszuarbeiten. Das stimmt. Wie macht Gott das? Er macht das mit seiner sich nie ändernden Methode, dem Wort. Gott ändert nie seine Wirkungsweise, aber du, jeder macht das, du änderst dich, ich ändere mich, die Zeit ändert sich, die Welt ändert sich, aber Gott ändert sich nicht, er ist vollkommen. Er ändert sich nicht auf die Weise, wie er irgendetwas zum ersten Mal tut, so tut er es auch jedes Mal wieder. Er hatte einmal einen Menschen errettet, weil dieser Buße tat. Das ist die Weise, wie er dann wiederum Menschen errettet. Er hatte einmal einen Menschen geheilt, weil dieser Glauben hatte. Er wird den nächsten Menschen auf derselben Grundlage heilen. Er ändert niemals seine Wirkungsweise, weil er souverän und ewig ist. Er ist unendlich, allgegenwärtig und allwissend. Er ist Gott. Deswegen muss er niemanden um Weisheit bitten. Er muss nicht warten, bis er etwas dazulernt. Er braucht keinen neuen Titel. Er ist vollkommen, egal um welchen Titel es sich handelt und welche Sache er zuerst tut. Seine erste Entscheidung bleibt immer dieselbe. Sie kann sich niemals ändern. Oh, wie froh bin ich dafür. Als er sein erstes Meisterwerk schuf, stellte er ihn hinter das Wort. Als er sein zweites Meisterwerk schuf, war er das Wort. Amen. Er war das Wort, nicht hinter dem Wort stehend, sondern er war das Wort. Gott ändert nie seinen Plan. Das ist ganz genau das, womit er seine ersten Gemeinde begonnen hat, mit dem Wort. Nun, Gott, das Wort am Anfang war unabhängig von allem anderen, von allem und von allen Menschen. Ich will das nicht sagen, um einfach nur anders zu sein. Gott ist ein Anhänger der Rassentrennung. Wusstet ihr das? Ihr sprecht von Eingliederung. Gott ist ein Anhänger der Rassentrennung. Das ist er ganz gewiss. Er trennt sein Volk von der Welt. Er sonderte Israel ab, seine Nation. Er versucht, seine Gemeinde von der Welt abzutrennen. Aber die Gemeinde möchte mit der Welt vorwärts gehen. Aber sein Volk ist immer noch abgesondert, für ihn abgetrennt. Wer ist er? Das Wort. Wie kann ein Mensch die Taufe mit dem Heiligen Geist besitzen und der Heilige Geist das Wort geschrieben haben und dann ein Mensch mit der Taufe des Heiligen Geistes das Wort verleugnen? Wie kann der Heilige Geist in dir sein eigenes Wort verleugnen, welches für dich hervorgebracht wurde? Ich kann das nicht verstehen. Er muss mit dem Wort übereinstimmen und wenn dein Geist in dir nicht jede einzelne Verheißung Gottes mit seinem Armen bestätigt, dann ist etwas verkehrt. Bruder Fred Sussman oder jemand anderes hat heute Abend zitiert, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist das Wort, das ist sicher. Er ist immer derselbe, seht ihr? Und dein Geist muss dieses mit einem Armen bestätigen. Oh, in der einen Weise ist er das. Auf jede Weise ist er das. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jetzt bemerken wir, dass Gott anfing, eine Braut für Christus zu schaffen. Die Braut muss sich mit ihm und in ihm wiedererkennen, weil sie ein Teil von ihm ist. Nun, die Braut ist ein Teil von ihm. Sie ist ein Teil von ihm. Das Wort für diese Zeit, die Braut wird ein Teil dieses Wortes, denn es ist Christus. Nun glaubt ihr das? Die Versammlung sagt Amen. Wir müssen in Christus sein, in Christus. Wir müssen von Christus sein, in Christus und ein Teil von Christus sein. Was ist eine Frau, wenn sie einen Mann heiratet oder wenn ein Mann eine Frau heiratet? Diese Frau muss ein Teil von ihm sein. Sie sind nicht mehr länger zwei, sie sind eins. Als Gott und Christus eins wurden, waren sie einer, weil Gott das Wort war und das Wort Fleisch wurde. Das Fleisch und das Wort wurden eins. Wenn die Gemeinde die Braut von Christus wird, dann sind sie und die Evangelien dasselbe. Wie könnt ihr denn behaupten, die Zeiten der Wunder sind vorbei? Wie könnt ihr dann behaupten, er ist nicht derselbe gestern, heute und in Ewigkeit? Wie könnt ihr dann behaupten, diese Sachen waren für einen Apostel oder für einen Jünger oder für jemanden anderen in jener Zeit, wenn ihr ein Teil von ihm seid? Er sprach, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Wie steht es mit Offenbarung Kapitel 22, als er mit dem Schreiben des Buches fertig war? Er sprach, ich bezeuge jedem, wenn jemand zu diesem ein Wort hinzufügt oder ein Wort davon wegnimmt, dass sein Teil aus dem Buch des Lebens genommen wird. Wie wollen wir in den Himmel kommen, wenn wir sagen, gut, ich glaube dieses, aber jenes glaube ich nicht. Du musst das vollständige Wort sein, denn du bist ein Teil von ihm. So versucht Gott heutzutage seine Gemeinde zu bauen und nicht durch ein Glaubensbekenntnis. Sie versuchen uns dort hinein zu zwingen, Freunde, ihr könnt es kommen sehen. Die Handschrift ist an der Wand. Es wird nicht mehr sehr lange dauern, bis wir eine Weltkirche sein werden. Jede Gemeinde wird sich daran anschließen müssen oder den Umständen trotzen müssen. Gut, seid ihr bereit dafür, das auszuhalten? Ihr solltet es lieber nicht tun, nur weil ihr denkt, dass es die richtige Sache ist. Ihr solltet lieber Christus in euch haben, weil dieses Wort ewig ist. Dieses Wort ist es, das euch wieder auferwecken wird. Du wirst ein Teil von diesem Wort. Du erkennst dich in diesem Wort wieder. Heutzutage sagt man, ich bin ein Christ. Zu welcher Denomination gehörst du? Nun, das hat nicht eine Sache mit dem Christentum zu tun. Es ist in Ordnung, Denominationen zu haben. Ich habe nichts dagegen. Aber seht ihr, so sind die Menschen dann auch. Viele Menschen behaupten, dass ich die Denominationen in Stücke reiße und verurteile. Das tue ich nicht, auf keinen Fall. Die Denominationen sind schon in Ordnung. Das sind einfach Wirkungskreise oder so etwas. Aber wenn du dich daran festklammerst, weil du sagst, ich bin ein Christ, weil ich zu einer bestimmten Gemeinde gehöre, dann bedeutet das überhaupt nichts. Du musst zu Christus gehören und Christus ist das Wort. Sehr oft sind diese Denominationen so weit vom Wort entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Du musst bei diesem Wort bleiben, um die Braut sein zu können. Wenn du in der Braut bist, dann bist du in dem Wort und das Wort ist in dir. Und das Wort, welches Gott durch Christus wiedergespiegelt hat, spiegelt denselben Gott durch dich wieder. Amen. Amen bedeutet, so sei es, so sei es. Ich glaube, dass es die Wahrheit ist. Du musst dich in ihm wieder erkennen. Nun, wenn ich ein echter, wahrer Amerikaner sein will, wenn ich ein echter Bürger dieser Nation sein will, dann muss ich mich darin wiedererkennen. Ich muss alles das sein, was diese Nation gewesen ist, egal ob richtig oder verkehrt. Ich muss alles sein, was sie gewesen ist, ob richtig oder verkehrt und alles, was sie jemals sein wird, egal ob richtig oder verkehrt. Ich muss mich in dieser Nation wiedererkennen, wenn ich ein Amerikaner sein will. Stimmt das? Bei ihrem Ruhm oder ihrer Schande, ob Freiheit oder Glanz, was immer sie darstellt, muss ich der Bewahrer ihrer Unsterblichkeit sein. Ich muss für die Einheit sorgen. Alles, was sie darstellt, bin auch ich. Alles, was sie dargestellt hat, bin auch ich. Alles, was sie jemals darstellen wird, muss ich als Teilhaber mittragen. Das stimmt. Denk nur ein paar Minuten darüber nach. Um ein Amerikaner zu sein, musst du dieses tun. Ich werde es euch noch deutlicher machen, damit ihr euch sicher sein könnt, es erfasst zu haben, während ich zum Schluss komme. Um ein Amerikaner zu sein, muss ich mich bei allem wiedererkennen, was die Nation jemals getan hat. Dann bin ich mit den Gründervätern bei Plymouth Rock gelandet. Ich war mit den Gründervätern bei Plymouth Rock. Ich war zusammen mit ihnen dort. Ich ritt in jener Nacht mit Paul Revere, um dieses Land vor ihrer Gefahr zu warnen. Ich muss das, wenn ich ein Amerikaner bin. Du sagst, oh Bruder Branham, warte einen Augenblick. Die Bibel sagt im Hebräerbrief, dem 7. Kapitel, Folgendes. Und sozusagen ist durch Abraham auch Levi, der die Zehnten empfängt, gezehntet worden, denn er war noch in den Lenden des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Das war sein Ururgroßvater und es wurde ihm angerechnet. Als sein Ururenkel noch in seinen Lenden war und Abraham dem Melchisedek den Zehnten gab, hat Gott es ihm angerechnet. Hat er das getan? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Das stimmt. Was immer diese Nation darstellt, das bin auch ich. Das stimmt. Deshalb landete ich bei Plymouth Rock. Ich ritt zusammen mit Paul Revere. Ich überquerte den Valley Forge. Ich befand mich mit George Washington an diesem eisigen Fluss. Ich war einer dieser amerikanischen Soldaten, die nicht einmal Schuhe anhatten, um gegen die Briten zu marschieren. Ich hatte an jenem Morgen kalte Füße, als ich meine Füße einwickelte. Ich sah George Washington aus der Wildnis hervorkommen, der bis zu seiner Hüfte durchnässt war, weil er die ganze Nacht gebetet hatte. Ich war dort, als es geschah. Ich stand dort mit Stonewall Jackson, als die Gegnerschaft so übermächtig war. Als die Armee der Nordstaaten dort hinuntergeschickt wurde, sagten sie, die ganze Armee ist am Ende. Sie fragten, wo ist Jackson? Sie antworteten, er steht dort wie eine Mauer aus Stein. Ich stand mit ihm dort. Er war ein kleiner, schmächtiger Bursche mit blauen Augen. Sie fragten ihn einmal, wie kannst du dort stehen bleiben, wenn die Gegner so übermächtig sind? Er war ein sehr bescheidener Mann. Er stieß mit seinen Stiefeln und sagte, ich nehme nie einen Schluck Wasser zu mir, bevor ich nicht dem allmächtigen Gott dafür gedankt habe. Ich stand mit ihm dort, mit seinen Überzeugungen. Ich stand zusammen mit Stonewall Jackson. Das stimmt. Ich war bei der Boston Tea Party. Ich half dabei, einige dieser britischen Teekisten dort in den Ozean zu schmeißen. Das muss so sein, um ein Amerikaner zu sein. Jawohl, jawohl. Ich unterzeichnete die Unabhängigkeitsurkunde mit Thomas Jefferson. Ich läutete die Freiheitsglocke am 4. Juli 1776. Ich erkenne mich wieder in ihrer Schande der Revolution, als ein Bruder gegen den anderen Bruder kämpfte und der Vater gegen den Sohn. Ich muss mich auch genauso in ihrer Schande wiedererkennen, wie ich mich in ihrem Ruhm wiedererkenne. Das stimmt ganz genau. Ich war bei Wake Island, als alle diese Soldaten ihr Leben verloren. Ich sah sie sterben. Ich sah sie, als sie Wake Island eroberten. Ich half ihnen, die Flagge auf Guam zu hissen. Gewiss. Bei allem, was diese Nation darstellt und bei allem, was sie jemals getan hat, bei allem, was sie jetzt darstellt, kann ich stolz sagen, dass ich ein Teil von ihr bin, weil ich froh bin, ein Amerikaner zu sein. Seid ihr das nicht auch? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Um ein Christ zu sein, muss ich genauso fühlen. Halleluja, jawohl. Wenn ich ein Christ bin, dann habe ich das Evangelium zusammen mit Noah gepredigt und vor dem kommenden Gerichten gewarnt. Jawohl. Ich war damals ein Teil davon, ich war dabei. Ich war ein Teil von Gottes Anordnung. Ich war mit Mose bei dem brennenden Busch. Ich wurde mit Mose aus Ägypten ausgestoßen. Ich flüchtete in die Wüste und war mit ihm bei dem brennenden Busch. Ich hörte seine Stimme, ich sah seine Herrlichkeit. Ich sah damals die Feuersäule in diesem Busch, die zu Moses redete. Ich war mit ihm am Roten Meer, als dieses sich öffnete. Ich habe gesehen, wie sich die Feuersäule auf dem Berge Sinai niederließ. Ich aß in der Wüste das Manna und trank von dem geschlagenen Felsen. Halleluja. Ich fühle mich jetzt nicht 55 Jahre alt. Amen. Jawohl. Ich aß damals zusammen mit den Kindern Israel Manna in der Wüste. Ich trank von demselben geschlagenen Felsen. Ich stand an jenem Morgen mit Josua dort, als er die Mauern von Jericho betrachtete und dort einen Mann stehen sah. Er zog sein Schwert, lief hin und ihm entgegenzutreten. Er fragte, bist du für uns oder stehst du für unseren Feind? Er antwortete, ich bin der Oberste der Herrscharen des Herrn. Ich habe gesehen, wie Josua sein Schwert zu Boden warf. Ich kniete mit Josua nieder, als ich mich vor ihm beugte, dem Obersten der Herrscharen des Herrn. Ich sah die Mauern von Jericho fallen, als die Posaunen erklangen. Ich sah Josua, als er sagte, Sonne stehe still und Mond bleibe über Achalon, stehet still. Ich sah die Sonne stillstehen und dass der Mond nicht aufhörte, sein Licht scheinen zu lassen. Ich sah all dieses stattfinden. Ich war mit Daniel in der Löwengrube und mit den Hebräern in dem feurigen Ofen. Ich war mit Elia dort draußen, als die ganze Welt ihn ablehnte. Ahab und all ihre Isebels mit ihren geschnittenen Haaren und den Dingen aus jener Zeit, mit ihren Farben und Pudern und alles, was die Gemeinde damals hatte. Ich stand mit Elia und verteidigte die reine, saubere Botschaft aus dem Worte Gottes. Halleluja. Ich blieb mit ihm auf dem Berg Karmen, als er dort draußen alleine stand. Ich sah ihn das Feuer aus dem Himmel herabbeten. Ich war mit David, als er Goliath schlug. Ehre sei Gott. Gut, wenn ich ein Christ bin, dann erkenne ich mich in allem diesem wieder. Ich muss ein Teil davon sein. Jawohl, ich prophezeite zusammen mit Jesaja zu seiner Zeit. Ich war mit Johannes am Jordan, als er die Taube auf ihn herabkommen sah. Ich stand mit Johannes am Jordan. Ich sah ihn die Kranken heilen. Lazarus auferwecken und die Tochter von Jairus auferwecken. Ich sah sie zum Leben zurückkommen, nachdem sie gestorben war. Ich habe das gesehen. Ich erkenne mich mit ihm in seinem Tod wieder. Ich starb mit ihm, als er auf Golgatha starb. Ich stand am Ostermorgen in der Kraft seiner Auferstehung wieder mit ihm auf. Ich bin heute Abend ein Zeuge davon. Ich starb mit ihm auf Golgatha und stand Ostern wieder mit ihm auf. Halleluja. Um ein Teil von ihm zu sein, muss ich mich in ihm wieder erkennen. Ich habe mich in ihm in seinem Tod wiedererkannt. Ich habe mich in ihm in seinen Leiden wiedererkannt. Ich habe mich in ihm wiedererkannt, als die Denominationen ihn ablehnten. Ich habe mich in ihm wiedererkannt, als sie ihn aus dem Tempel hinaustrieben, als sie versuchten, ihn herabzustürzen und ihn loswerden wollten. Ich war mit ihm dort, ich war in seinem Tod bei ihm und stand in der Auferstehung wieder mit ihm auf. Ich war mit den 120 zusammen, als sie in den Obersaal stiegen. Jawohl, ich erlebte diesen mächtigen, rauschenden Wind, der vom Himmel kam. Ich sprach am Tage von Pfingsten mit den Gesalbten in Zungen. Halleluja. Ich war dort, weil ich mich in ihm erkenne. Ehre sei Gott, das stimmt. Ich predigte mit Petrus in Apostelgeschichte Kapitel 2. Oh, ich predigte dort mit ihm. Ich predigte mit Paulus vor den Kritikern auf dem Marshügel. Jawohl, das musste ich. Ich war mit Johannes auf der Insel Patmos. Ich sah die Vision seines Kommens. Das tat ich. Ich sah Luther. Ich war bei ihm in der Reformation. Ich war mit Wesley zusammen. Und jetzt bin ich hier in Yuma in Arizona. Halleluja. Heute Abend erkenne ich mich hier im Stardust Motel mit einer Gruppe von Menschen wieder, welche dieselbe Sache glauben. Und jetzt sitzen wir zusammen in himmlischen Örtern in Christus Jesus. Halleluja. Ich halte nach seinem Kommen in der Herrlichkeit Ausschau, dass es an einem dieser Tage geschieht. In ihm wiedererkannt. Lebend liebte er mich, sterbend errettete er mich, begraben trug er meine Sünden weit weg, auferstehend rechtfertigte er mich für immer, eines Tages kommt er, o herrlicher Tag. Ich erkenne mich jetzt in der Taufe des Heiligen Geistes wieder. Es ist nicht etwas, das vor 40 Jahren hier draußen auf der Straße geschah. Ich habe sie gerade jetzt, die Herrlichkeit und die Kraft Gottes der Vergebung der Sünden. Ich sehe ihn, die Kranken heilen und die blinden Augen öffnen. Ich sehe ihn Dinge vorhersagen und die Herzen der Menschen lesen. Ich erkenne mich mit ihm in seinem Predigtdienst in dieser Zeit wieder. Ehre sei Gott, ich erkenne mich mit ihm zur Befreiung in dieser letzten Zeit wieder. Ich vertraue darauf, ein Teil dieser großartigen Braut zu sein, die an einem dieser Tage hervorkommt. Egal, was die Welt sagen möchte, sie mögen uns als verrückt bezeichnen, als hysterisch oder Beelzebub oder Ketzer oder was immer sie möchten. Ich möchte mich immer in dieser Gruppe wiedererkennen. Ich bin immer noch dort. Ich werde dort bleiben. Ich wurde dort geboren. Ich möchte dort bleiben. Ich werde immer dort bleiben, weil Gott mich dorthin gestellt hat. Ich bin dort, ich habe meine Gemeinde verlassen, um zu kommen, um mich selbst in einer Gruppe von heiligen Rollern wiederzuerkennen. Ich bin einer von ihnen. Ich erkenne mich in ihnen weiter. Sie behaupten, Billy, du hast deinen Verstand verloren. Vielleicht habe ich das, aber ich habe die Gesinnung von Christus gefunden. Ich fand sein Wort, fand seine Gegenwart und fand heraus, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Mich stört es nicht, was irgendjemand anders darüber denkt. Dieses gilt für mich. Ich bin derjenige, der sich selbst darin erkennen muss. Ich erkenne mich durch das Wort Gottes in ihm wieder. Er sprach, diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Ich bin froh, dass ich mich darin wiedererkenne. Jawohl. Ihr habt von dem alten Meistergeiger gehört. Ihr habt die Geschichte gehört. Sie hatten eine alte Geige und versteigerten sie. Sie wollten sie verkaufen und niemand wollte sie kaufen. Sie fragten, wer ist bereit, einen Dollar zu geben? Wer will 1,5 Dollar zahlen? Schließlich hieß es zum ersten, zum zweiten 1,5 Dollar. Da trat ein alter, grauhaariger Mann aus der Zuhörerschaft. Ihr kennt die Geschichte. Er nahm sie in die Hand. Er sagt, überlasst sie einmal mir. Er tat etwas Kolophonium auf seinen Bogen und strich ein paar Mal damit. Die Menschen fingen an zu weinen. Die Tränen begannen an ihren Wangen herabzufließen. Als das geschah, fing der Auktionator wieder an und fragte, wer will ein Gebot abgeben? 1,000 Dollar, 2,000, 5,000. Was machte den Unterschied aus? Der Meister, derjenige, der das Instrument kannte, derjenige, der es gebaut hatte, wusste, wie man das herausholte, was darinnen steckte. Solange wir versuchen, unsere Gemeinden durch unsere Glaubensbekenntnisse und Denominationen aufzubauen, werden wir es nie schaffen. Lass den Meisterschöpfer der Menschheit, der den Menschen in seinem eigenen Bilde erschuf, der ihm für dieselbe Sache eine Braut zubereitet, einmal seinen Bogen des Heiligen Geistes über dieses Wort in ihren Herzen streichen und er wird unser bestes Beispiel sein. Das wird mehr für Jesus Christus bewirken, wie alle Gemeinden, Denominationen, Glaubensbekenntnisse, Weltkirchen, Organisationen auf der ganzen Welt. Egal, zu wie viele großen Gemeinden ihr geht und wie viele Namen in dem Buch stehen. Er bereitet eine Braut zu, jawohl. Er schlägt jetzt die Kanten weg und schneidet die Welt ab. Oh, Gemeindebeitritte, Glaubensbekenntnisse, Denominationen und Satzungen müssen alle von der Gemeinde abgeschnitten werden. Ihre formellen Ideen, ihre Streitigkeiten, ihre Lehrmeinungen und solche Sachen. Kommt zurück und lasst den Meister den Bogen in die Hand nehmen. Lasst euch von dem Meister in seine Hände nehmen, das Wort streichen und sagen, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Sprecht Amen, Herr. Herr, mache mich zu dem, was ich sein soll. Forme und bilde mich, dann wird es eine andere Sache sein. Wenn ich von der Erde erhöht worden bin, dann werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Jawohl, er schneidet euch jetzt heraus, schneidet euch so weit zurecht, dass nur noch sein Wort übrig bleibt. Er schneidet alle Glaubensbekenntnisse, Satzungen und alles von euch heraus und versucht, eine Braut für den Sohn herauszubekommen. Ein neues Meisterwerk, ein Teil des Wortes. Das Wort. Jesus konnte den Platz nicht einnehmen. Erinnert euch daran? Als sie an jenem Tag in dem Buch gelesen haben, er hatte nur einen Teil der Prophezeiung gelesen und ließ den Rest für die letzte Zeit stehen. Wir sind dafür da, diesen Teil einzunehmen. So seht ihr, dass er geschnitten hat und die Gemeinde herausschneiden will. So wie er den Sohn herausgeschnitten hat, so tat er es mit der Braut und dem Bräutigam. Um seine Braut sein zu können, musst du ein Teil von ihm sein. Nicht ein Teil von dem Glaubensbekenntnis, nicht ein Teil von der Gemeinde, nicht ein Teil von der Denomination, sondern der Teil von ihm. Aus irgendeiner anderen Form heraus gehauen zu werden, wird nichts nützen. Du musst aus dem Wort herausgehauen werden. Die Welt muss von dir abgeschnitten werden, sodass nur noch das Wort allein in dir lebt. Der große Bildhauer zählt auf dich, dass du willig bist, Stille zu halten und dich selbst in das Bildnis dessen, was er fordert und was sein Wort verlangt, gestalten lässt. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden weissagen. Christus ist das ausgewiesene Meisterwerk des Wortes Fleisch gemacht. Du bist darum gebeten worden, dich selbst durch dasselbe Wort in ihm wiederzuerkennen, um das Meisterstück für die Braut zu sein. Nun, Geschwister, Gott hatte damals ein Meisterwerk, um das der Welt zu präsentieren. Jetzt möchte er heutzutage ein Meisterwerk präsentieren. Seid willig. Bist du bereit, mein christlicher Freund? Bist du wirklich sicher, dass dein Leben so sehr Christus widerspiegelt, egal was die Welt dazu sagt? Sie behaupten, du hast deinen Verstand verloren. Du bist verrückt geworden. Du bist hingegangen und hast dich dieser Gruppe heiliger Roller angeschlossen. Achte überhaupt nicht darauf. Wenn du nicht wirklich errettet bist und dich in diesem Leib befindest und das Wort Gottes in dir ist und sich selbst widerspiegelt und das Leben von Christus aus dir heraus leuchtet, Bruder, Schwester, dann verpasst diese Gelegenheit nicht. Mich stört es nicht, wer du bist und was für Erlebnisse du gehabt hast. Lass dieses Wort jeden Tag durch dich leuchten, weil Gott in diesen letzten Tagen eine Braut für seinen Sohn Jesus Christus nehmen wird. Lasst uns unsere Häupter beugen. Lieber himmlischer Vater, das war so eine grobe Weise vor so einer intelligenten Gruppe von Leuten. Meine Bildung ist so ungenügend, Herr. Ich bete darum, dass der große Heilige Geist diese Worte in die Herzen der Menschen einsinken lässt, damit sie erkennen, was ich gemeint habe, wenn sie es nicht auf meine Weise, in der ich bei der Sache hin und her springe, verstehen konnten, Herr. Aber in meinem Herzen verstehe ich, was du zu tun versuchst. Vater, ich glaube, dass die Braut ein Teil von dem Bräutigam sein muss. Sie muss genauso wie der Bräutigam sein, weil sie ein Teil von ihm ist. Sie kann niemals seine Braut sein, bis sie ein Teil von ihm geworden ist. Und das ist ein Teil von dem Wort für heute, welches aussagt, dass er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Das Weizenkorn, welches einmal auf der Erde lebte und auf die Erde fiel, stand wieder in dem Bild des Kornes auf, welches in die Erde hineinfiel. Herr, an dem Tag von Pfingsten kam eine gewaltige Gemeinde hervor. Dort kam ein neues Weizenkorn hervor, um einen Bräutigam und eine Braut für die letzte Zeit zu schaffen. Wir stellten fest, dass es für ihn in die Erde fiel und 1000 Jahre lang dort lag. Von dem Konzil zu Nicäa an lag es im Boden und verrottete. Die Kritiker haben das Buch geschrieben, der schweigsame Gott, der kleine Kinder sterben lässt, die von Löwen getötet wurden und verbrannt wurden. Die Gladiatoren brachten die Christen um und verbrannten sie auf dem Scheiterhaufen. Wenn dieser Mann nur ein geistliches Verständnis gehabt hätte, dieser Weizen muss im Boden verrotten. Aber er sproßte wieder auf, aber nicht in dem Bild dessen, wie er hineingelegt wurde. Er ging im Bildnis eines Weizenkorns hinab und als es wieder hervorkam, hatte es ein paar Blätter wie der junge Weizen, der hervorkommt. Schließlich wuchs er weiter von Luther zu Zwingli und weiter, bis er schließlich zu einer Blüte kam. Es änderte sich in der Zeit von Wesley. Es sah schon ein wenig mehr aus wie der Weizen und mehr als nur die Blätter. Er kommt wieder zu seinem Ursprung zurück. Dann stellten wir fest, dass es wieder zu einem Korn wurde, das fast wieder wie das echte aussah. Wenn du dich dann nur einmal herabbückst und die Hülle zurückziehst, dann wirst du es feststellen. Dieses erste Weizenkorn hat überhaupt noch kein Korn in sich. Es ist nur eine Hülle, ein Blatt. Herr, die große Pfingsterweckung, die hervorkam, musste so sein, Herr, um den Weizen zu beschützen, wenn dieser hervorkommt. Es gab keinen Platz dafür, wo er hingehen konnte. Nun, Vater, wir wissen, dass wir alle Sachen aus der Natur nehmen können, weil du die Natur geschaffen hast. Du hast die Erde erlöst. Du hast sie in der Zeit von Noah nach seinen Predigen getauft. Du hast das Blut deines Sohnes auf die Erde tropfen lassen, um sie für dich selbst zu heiligen, für das großartige kommende Zeitalter der Erneuerung. Du wirst sie mit Feuer verbrennen, um alle weltlichen Dinge zu verbrennen, so wie du es mit dem Christen tust. Du errettest ihn, taufst ihn, heiligst ihn und dann nimmst du die Welt von ihm weg und beanspruchst ihn als dein Eigentum, indem du den Heiligen Geist in ihn hineinlegst. Wir wissen, dass dieser Weizen durch denselben Prozess gegangen ist. Alles in der Natur geschieht genauso. Nun, Herr, wenn wir sehen, wie die Hülle sich jetzt von dem Korn entfernt und weltlich wird, oh Gott, dann gewähre, dass diese Körner, die Hülse muss sich entfernen, damit das Korn in die Gegenwart des Sohnes kommen kann. Ich höre das Kommen des Mähdreschers her. Es wird nicht lange dauern, dann wird der große Aufzug seine Braut in die Herrlichkeit hinaufbringen, in die Gegenwart Gottes. Vater, ich bete dafür, dass du jeden Einzelnen von uns segnest. Lass uns daran denken, Herr, dass dieses unsere Gelegenheit ist. Wir mögen keinen Morgen mehr erleben. Heute ist unsere Gelegenheit. Verstockt heute, wenn ihr nach so langer Zeit seine Stimme hört, nicht euer Herz. Herr Gott, ich kenne diese Menschen nicht. Wenn irgendjemand hier ist, dem dieses fehlt, dann gewähre es heute Abend, dass sie die Fülle Gottes empfangen und mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Gewähre es, Vater. Lass uns jetzt unsere Häupter gebeugt halten und auch unsere Herzen. Freunde, entschuldigt bitte meine Weise, wie ich in der Botschaft hin und her springe. Ich bete darum, dass Gott euch einfach zeigt, was ich gemeint habe. Ich möchte nicht, dass irgendjemand aufschaut. Behaltet eure Häupter gebeugt, wer immer du bist, wenn du dir nicht sicher bist, dass dein Leben betrachtet jeden einzelnen dieser Abläufe. Was haben sie bewirkt? Sie gingen in eine Organisation hinein. Was bewirkte es? Der Geist ging weg und woanders hin. Sobald Luther organisierte, ging es direkt weiter zu Wesley. Wesley organisierte und es ging direkt weiter zu Pfingsten. Die Pfingster organisierten und wo geht es dann hin? Es ist so wie bei der Feuersäule. Sie geht ständig weiter. Manche Menschen sagen, ich bin ein Pfingstler, das ist schön, ich bin ein Lutheraner, das ist in Ordnung, es steht nichts dagegen, aber mein Freund, der Weizen bewegt sich immer weiter. Wir haben eine der größten Erweckungen gehabt. Sie hat lange angehalten. Die Geschichte zeigt, dass jede Erweckung nicht länger dauert als 3 Jahre. Diese dauert schon 15 Jahre oder länger. Es gibt große Heilungsversammlungen, aber jetzt sind sie schon weniger geworden. Passt auf, jede Erweckung bringt immer eine Organisation danach hervor. Warum hat diese es noch nicht getan? Es gibt eine kleine Gruppe von Brüdern, die irgendwo hier oben begonnen haben, die sich der Spätregen nannten. Sie erreichten nichts, sie fielen durch. Warum? Freunde, es ist das Weizenzeitalter, es geht um den Weizen. Es gibt einen Predigtdienst auf der Erde, der genauso aussieht wie derjenige, der dort am Anfang in den Boden gelegt wurde. Ein echtes Pfingsterlebnis. Die Gemeinden organisieren sich. Eine versucht, größer zu bauen wie die nächste und mehr Mitglieder zu bekommen und so weiter. Nach und nach bekommen die Organisationen immer mehr und wir sehen das. Ich bin ein Pfingstler. Wir sehen, wie es sich entfernt. Aber warum? Es muss so geschehen, damit die Sonne zu dem Korn kommen kann. Wenn es nicht als erstes da gewesen wäre, wenn es keine Hülse drumherum gegeben hätte, hätte es keinen Platz gehabt. Gott schuf eine Hülse, die wie das Korn aussah, wie der Weizen, wie alles andere auch, das durch den Mühlstein kommt. Ihr seht, dass nach diesem hier keine Organisationen begonnen haben. Warum? Es gibt keine Zeit mehr dafür. Wir befinden uns am Ende. Wenn du dich nicht genau da befindest, wo du sein solltest, möchtest du dann sagen, Bruder Branham, Gott hört dein Gebet für die Kranken. Ich habe gehört, was der Herr in Beantwortung von Gebeten getan hat. Ihr habt von anderen Leuten auf der Welt gehört, die heutzutage beten. Du fragst, wirst du für mich beten, damit ich dieses Erlebnis bekomme, Bruder Branham? Ich könnte dich vielleicht nie wiedersehen. Ich könnte dich vielleicht auch nie wiedersehen. Aber bitte bete dafür, dass ich dorthin kommen werde. Ich fühle nicht so, dass ich jetzt dorthin kommen würde. Aber ich möchte, dass du für mich betest, dass ich dort ankommen werde. Jedes Haupt soll jetzt gebeugt sein. Erhebe deine Hand. Möchtest du es? Der Herr segne dich. Segne dich und dich. Gott segne dich. Ich vermute, dass in dieser Gruppe von Menschen vielleicht 50 oder vielleicht 75 Hände hinaufgegangen sind. Lieber Herr Jesus, du bist der Richter. Wir sind nur die Diener. Ich bete, lieber Gott, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, dann beantworte mein Gebet. Du hast jede Hand gesehen, die hinaufgegangen ist. Du weißt, was in ihren Herzen gewesen ist. Wir glauben, dass sie zum Leben bestimmt sind. Satan versucht genauso wie zur Zeit von Adam dieses Meisterwerk davon abzuhalten, hervorzukommen. Möge das heute Abend aufhören. Möge das Blut von Jesus Christus es stoppen. Mögen sie als ein Meisterstück Gottes hervorkommen. Gewähre es, Vater. Mögen sie sich im Wort von Christus wiedererkennen. Er sprach, es sei denn, dass ein Mensch wiedergeboren wird. Mögen sie dieses Erlebnis der Wiedergeburt empfangen. Mögen sie die Taufe mit dem Heiligen Geist erleben, die Erneuerung von all den Dingen der Welt. Sie wollen es nicht mehr länger, Herr. Fege diese Welt von ihnen weg und stelle sie als ein Meisterstück vor den Menschen auf. Gewähre es, Herr, damit du glücklich sein mögest in diesem Zeitalter der Gartenernte, in den letzten Tagen, um dein Meisterstück aus diesen Männern und Frauen, Jungen und Mädchen, die ihre Hand erhoben hatten, zu präsentieren. Gewähre es, Herr, segne diese Erweckung, die in dieser Stadt anhält. O Gott, ich bete darum, dass jeder Mann und jede Frau, die sich in der Nähe befinden, diese Erweckung besuchen werden. Möge jeder einzelne von ihnen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Möge eine altertümliche Erweckung durch diese kleine Stadt hier fegen, bis die Menschen von überall her dazu kommen. Gewähre es, Herr. Schenke uns diese Dinge, Vater, denn wir bitten sie in dem Namen von Jesus. Amen. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Liebt ihr ihn? Die Versammlung sagt Amen, der Übersetzer. Wisst ihr, Paulus sagte, wenn ich singe, dann singe ich im Geist. Ich frage mich das. Ich bin weit entfernt davon, ein Sänger zu sein. Aber ich frage mich, ob wir nicht zusammen dieses Lied anstimmen können. Ich lieb ihn. Kannst du uns bitte den Ton dazu geben, Schwester? Er liebte mich zuerst. Habt ihr das schon einmal gehört? Wie viele kennen es? Lasst mich eure, es ist eines meiner alten Lieder. Ich singe das einfach sehr gerne. In Ordnung. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen, unsere Augen schließen und es jetzt singen. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Ich lieb ihn. Denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Lasst es uns summen. Bruder Branham fängt an, ich lieb ihn zu summen, der Übersetzer. Eines Tages werden Regenbogen den Himmel erfüllen. Es wird eine Posaune ertönen. Die Toten in Christus werden aufstehen. Oh, wie sehr werden wir es dann wollen. Und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Dort sehen wir, wie er das Meisterwerk für uns geworden ist. Bruder Branham summt weiter. Ich lieb ihn, der Übersetzer. Denkt daran, dass alle Meisterwerke zuerst durch die Halle der Kritik gehen müssen, bevor sie in der Halle des Ruhms aufgestellt werden können. Die Kritiker müssen sehen, ob sie es kritisieren können. Aber wenn es der Kritik standhält, dann wird es in die Halle des Ruhmes gebracht. Der Sohn Gottes ging durch die Kritiken von jeder Organisation und Denomination, bis sogar Pilatus sagte, ich finde nichts Verkehrtes an ihm. Judas sagte, ich habe schuldloses Blut verraten. Dann hat Gott ihn auferweckt und er hängt heutzutage zur rechten Hand Gottes in der großen Halle des Ruhmes und hält Fürsprache. Möchtet ihr euch nicht ihm dort anschließen? Möchtet ihr nicht auch ein Teil davon sein? Ihr könnt, ihr seid dazu eingeladen. Warum sprecht ihr das nicht gerade jetzt mit ihm durch, während wir dieses Lied singen? Liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Während wir das noch einmal singen, möchte ich, dass ihr jetzt jemanden auf der anderen Seite des Tisches die Hände schüttelt. Sagt, Gott segne dich, mein christlicher Freund. Gott segne dich. Bete für mich. Jeder von euch sollte das jetzt tun, während wir es noch einmal singen. Ich lieb, bete für mich, bete für mich. Lieb ihn, denn er, das ist richtig, schüttelt die Hände und spricht, bete für mich, betet alle für mich, ich möchte unbedingt dort sein und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen und unsere Augen schließen, unsere Hände erheben und jetzt für ihn singen. O Gott, ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Schaut auf euer Meisterwerk, welches dort hängt. Großer Bildhauer, großer Gott, du hast den Menschen erschaffen, ihn geformt und ihn in deinem eigenen Bildnis geschaffen. Ich bitte dich, Herr, dass du uns heute Abend annimmst. Möge dieses ein Gedenkabend sein, eine echte Erinnerung für uns heute Abend, Herr, dass du heute Abend direkt hier in dem Stardust Motel Menschen in das Bild der Söhne Gottes hineingeformt hast. Gewähre es, Herr. Großer Bildhauer, du bist der Einzige, der das tun kann. Nimm dein Wort, Herr, und forme es direkt in unseren Herzen von uns allen, damit wir in den letzten Tagen deine Meisterwerke sein mögen und die Braut von Christus genannt werden. Mögen andere Menschen sehen, dass so eine Wirklichkeit und so eine Freude darin liegt, für ihn zu leben. Herr, in dieser Zeit verlieren sogar unsere Gemeinden ihre Aufrichtigkeit. Es scheint so, als wenn alles nur Hollywood nachläuft. Herr, was ist passiert? Sie sind dem Glanz nachgelaufen, anstatt dem Glühen. Wir wissen, dass die Welt mit der Weltlichkeit glänzt, aber das Evangelium glüht mit der Liebe mit Christus. Gewähre es, Herr, dass wir vom Glanz der Welt wegkommen und in das Glühen von Christus hineinkommen. Sie gehören dir, Herr. Du hast sie erkauft. Sie haben heute Abend ihre Hand erhoben, weil sie es wollten. Nun, Vater, wenn ich es könnte, dann würde ich sie dazu machen. Aber ich kann es nicht. Aber ich vertraue dir. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht. Das ist kein Scheinglauben, Herr, sondern Glauben. Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Gewähre es, Vater. Sie gehören dir durch den Namen von Jesus Christus. Amen. Liebt ihr ihn? Die Versammlung sagt Amen. Ist er nicht wunderbar? Amen, der Übersetzer. Gibt uns den Ton oder den Akkord von dem Lied. Wunderbar, wunderbar. Schwester, singt ihr gerne? Die Versammlung sagt Amen. Rede ich zu lange? Der Leiter der Geschäftsleute sagt nein. Ich bete gerne an, ihr nicht auch? Die Versammlung sagt Amen. Eine kurze, schneidende Botschaft wie diese. Wisst ihr, ich hasse es, scharf zu sein, aber wisst ihr, man muss einen Nagel versenken, damit er hält. Versteht ihr, was ich meine? Ja, man muss ihn richtig hineintreiben. Versteht ihr? Liebt ihr dieses Lied? Wunderbar, wunderbar ist Jesus für mich. Kennt ihr das? Wunderbar, wunderbar. Jesus ist der Herr. Wunderrat, starker Gott, Friedefürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht. Einst war ich verloren, jetzt wurde ich gefunden. Ich bin frei von der Verdammnis. Jesus schenkt mir Freiheit und volle Erlösung. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, preis seinem Namen. Jetzt alle, wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr, Wunderrat, starker Gott, Friedefürst ist er, rettet mich, schützet mich vor der Sündenmacht, wunderbar ist Jesus, preis sei seinem Namen. Jetzt lasst uns sagen, preis dem Herrn, die Versammlung sagt, preis dem Herrn, fühlt ihr euch jetzt nicht ganz rein, Versammlung sagt, Amen, fühlt ihr euch gut? Betet den Herrn an. Er ist wunderbar. Gott segne euch, bis ich euch wiedersehe. Ich übergebe jetzt den Gottesdienst an den Bruder, den Präsidenten.